Hi, ich bin Laura, JHK-Landesleitung im Jugendrotkreuz in Baden-Württemberg. Ihr hört 7 gute Gründe, den Podcast von und für Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler und für alle, die mehr über diese spannende Organisation erfahren wollen.
Willkommen zu einer neuen Folge 7 gute Gründe. Vor der eigentlichen Folge kurz eine Hausmitteilung in eigener Sache. Der Podcast erscheint seit dem 23. November 2018 und damit heute schon zum 100. Mal. Damit es nicht komplett untergeht, erwähne ich das hier mal, weil es für ein rein ehrenamtliches Projekt schon ein ganz schöner Meilenstein ist. Also, danke an alle, die den Podcast möglich machen. Das sind zum einen alle unsere GästInnen, nämlich dafür, dass sie sich die Zeit nehmen für die Gespräche. Aber vor allem auch danke an alle unsere HörerInnen, die uns immer wieder mit positiven Rückmeldungen und auch mit konstruktiver Kritik versorgen und die auch immer wieder Ideen für neue Folgen einbringen. Und vor allem natürlich danke an den lieben Martin, der den Podcast gestartet hat und mich irgendwann auch als Co-Host integriert hat. Und der Martin hat natürlich auch die Hauptlast für den technischen Teil des Podcasts. Ein letzter Hinweis in eigener Sache: Die besonders treuen HörerInnen werden sich erinnern, dass wir in der Folge 79 bis 85 so eine Spezialaktion hatten. Wir haben ein Heft aus Politik und Zeitgeschichte von der Bundeszentrale für politische Bildung zu den Genfer Abkommen und ihrem Jubiläum im Jahr 2024 eingelesen, also einfach den Text vertont. Und dazu ist von der Bundeszentrale für politische Bildung jetzt auch noch eine passende Podcast-Folge erschienen. Die trägt den Namen Genfer Abkommen, wird moderiert von Sarah Zerback und produziert von Haus 1. Und wir werden im Abspann eben nochmal erwähnt, weil wir eben dieses Heft eingelesen haben. Und das möchten wir hier nicht unerwähnt lassen und setzen dementsprechend natürlich auch die Links zu dem Projekt und zu dem Ursprungsheft und zu dem passenden Podcast auch hier nochmal in die Shownotes. Und jetzt geht's zur heutigen Folge. In dieser Folge spreche ich mit Birgit Schmidt-Deckert über ihre Arbeit als Leiterin des Alten- und Servicezentrums Maxvorstadt, das vom Münchner Roten Kreuz betrieben wird. Die Alten- und Servicezentren gibt es in München seit mehr als 40 Jahren. Derzeit sind es 33 Einrichtungen in den Stadtteilen. Die Idee ist, einen Begegnungsort für alte Menschen zu schaffen, dessen Angebote sie aktiv mitgestalten können und dessen Ressourcen ihnen helfen, möglichst lange selbstständig in ihrer Wohnung bleiben zu können. Dass das viel mehr ist als ein Seniorentreff, erklärt Birgit anschaulich anhand der Ziele, der Zielgruppen, der Angebote, der Ressourcen und auch der Vernetzungspartner ihres Zentrums. Zudem geht es in der Folge auch um Lobbyarbeit und Anwaltschaft für die Interessen von SeniorInnen, um Altersarmut, Demenz und Einsamkeit, um den Umgang mit Sterben und Tod und auch um den Mehrwert, den Ehrenamtliche im Alten- und Servicezentrum bieten können. Viel Spaß bei der Folge.
Vorab zum Rotkreuz-Ereignis des Monats aus der Enzyklopädie roterkreis.de. Am 23. Juni 1944 besuchten 2 Delegierte des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, kurz IKRK, und ein Delegierter des dänischen Roten Kreuzes das Konzentrationslager Theresienstadt, um sich ein Bild von den Zuständen und der humanitären Situation zu machen. Durch eine aufwendige Inszenierung, die den Eindruck erweckte, es handele sich auch um eine Erholungsstätte, ließen sich die Delegierten täuschen.
Heute bin ich zu Gast im Alten- und Servicezentrum des Roten Kreuzes in der Maxvorstadt in München. Und bei mir ist die Birgit und wir fangen an, wie wir immer anfangen, nämlich, wer bist du und was machst du im Roten Kreuz?
Ja, ich bin die Birgit Schmidt-Deckert. Ich bin hier im Roten Kreuz im BRK ASZ seit 2010 hier beschäftigt und bin die Leiterin des Alten Servicezentrums in der Maxvorstadt.
Okay, seit 2010 hast du gesagt, gell? Mhm. Warst du vorher auch schon beim Roten Kreuz oder ist das deine erste Station beim Roten Kreuz?
Nee, das ist nicht meine erste Station. Das ASZ war schon, aber ich war in anderen ASZ zuvor und habe hier so ein bisschen reingeschnuppert und habe dann die Stelle übernommen als Leiterin, als die dann frei wurde. Das war dann so etwa 2013. Aber ich habe so einen Bezug zum Roten Kreuz natürlich schon. Schon als Kind war ich beim Roten Kreuz tätig. Also ich komme aus einer Stadt in Baden-Württemberg. Da war das Rote Kreuz sehr, sehr präsent. Es gab einen großen Rotkreuz-Stützpunkt, so ein Pflegezentrum. Und da haben wir als Kinder schon in der Schule fürs Rote Kreuz gesammelt. Damals hat man das noch gemacht. Da ging man mit diesen Rotkreuz-Dosen am Nachmittag durch die Stadt und hat fürs Rote Kreuz gesammelt. Da habe ich noch sehr gute Erinnerungen dran.
Okay, also warst schon aktive Fundraiserin
ja, als, ganz genau.
als Kind.
Ja.
Okay. Warst du dann sonst irgendwo vielleicht auch ehrenamtlich aktiv beim Roten Kreuz?
Nee, das nicht.
Das nicht, okay.
Das nicht.
Okay. Gut. Wir sind ja jetzt heute in dem Alten- und Servicezentrum in der Marxvorstadt. Und dann müssen wir ja erstmal gucken, worum geht es überhaupt, weil es gibt ja nicht nur dieses, es gibt 33 Alten- und Servicezentren in der Landeshauptstadt München, von denen ja 7 das Münchner Rote Kreuz betreibt, wenn ich es richtig gelesen habe.
Ja.
Aber dann ist ja die Frage, weil das geht ja zurück, habe ich gelesen, auf einen Stadtratsbeschluss von 1979, also bin ich geboren, das heißt eine Zeit lang her. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja das Ziel der Alten- und Servicezentren so, in allen Stadtteilen quasi irgendwie offene Altenarbeit mit so einer Anlauf- und Vernetzungsstelle anzubieten, die für alle offen steht und wo es vor allem darum geht, dass Menschen im Alter möglichst lang ein selbstbestimmtes Leben in der eigenen Wohnung führen können sollen. Und die Logik ist so, dass quasi die Landeshauptstadt München das finanziert und letztlich so Träger aus den Wohlfahrtsverbänden insbesondere oder auch zum Teil Vereine das dann letztlich betreiben, aber die Kosten trägt am Schluss die Landeshauptstadt München. Mhm. Das waren jetzt so meine Worte, wenn ich dich fragen würde, was ist denn ein Alten- und Servicezentrum?
Mhm. Ja, also das ist was ganz Besonderes, dass die Stadt beschlossen hat, diese Zentren zu bauen. Und zwar, wenn man jetzt da zurückgeht in die Geschichte seit 1979, in die 70er Jahre waren ja auch so eine ganz spannende Zeit, wo im sozialen Bereich auch ganz viel passiert ist, im gesellschaftlichen Bereich. Die Leute einfach viel selbstständiger leben wollten und Selbstbestimmtheit war ein großes Ziel. Deswegen wollten einfach alte Menschen auch einen Treffpunkt haben für sich. Also es gab ja damals oder sind entstanden diese Jugendzentren für Jugendliche und da als Pendant dazu Zentren für ältere Menschen, die da ihre Themen bearbeiten können und sich engagieren können und ja, einfach da sein können. Damals war der demografische Wandel noch nicht so abzusehen wie heute, aber natürlich, da ging es dann einfach darum, sich einzubringen und zu partizipieren. Das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt im Leitbild der Stadt München. Steht hier auch drin, dass alle Bevölkerungsgruppen partizipieren können, sollen, teilhaben können und so auch die alten Menschen. Deswegen gab es dann auch die Entwicklung für diese ASZ.
Ja, aber du hast schon die Parallele. Aber wenn man jetzt das, weil ich habe auch gesehen oder gelesen auch so, oder das wird immer so betont, also das Konzept ist irgendwie einigermaßen einmalig in Deutschland. Aber jetzt könnte man sagen, naja, Seniorentreffs, wie so Jugendtreffs, gibt es ja viele, aber du würdest wahrscheinlich sagen, na, aber ASZ ist schon noch was anderes als ein Seniorentreff. Warum ist das was anderes?
Ja, wir sind viel vielseitiger. Also wir haben ein ganz großes Angebot, ganz viele Bereiche. Aber es ging auch einfach darum, der stationäre Bereich, der war für viele ältere Menschen nicht mehr so interessant. Die wollten einfach so lange wie möglich dann auch selbstständig zu Hause wohnen bleiben. Und daraus entwickeln sich natürlich Bedarfe, die dann durch Angebote gedeckt werden müssen. Also wenn jemand nicht mehr so lange zu Hause wohnen kann, dann braucht er einfach bestimmte Unterstützungsmöglichkeiten, wenn er selber nicht mehr so gut zurechtkommt. Also zu so jüngere Senioren, da ist es ja irgendwie noch gar kein Thema. Da geht es einfach noch um Selbstentfaltung und Persönlichkeitsentwicklung, sich einbringen und ja, sich verwirklichen, irgendwas anderes zu tun, als man in seiner Berufstätigkeit getan hat oder dass man ja sich entwickelt oder aus seinem beruflichen Kontext sich einbringt in so einem ASZ. Aber je älter die Menschen werden, und es ist ja nun mal so, glücklicherweise dank der Medizin, dass viele Menschen älter werden, die Gebrechlichkeit, die fängt halt später an, die Pflegebedürftigkeit, aber irgendwann ist es eben doch ein Thema. Und da haben wir halt so ein ganz umfassendes Angebot. Wir sind eine Einrichtung, die täglich geöffnet hat, die ein professionelles Team hat. Also wir sind Sozialpädagogen, die hier arbeiten. Wir haben noch 2 Hauswirtschaftskräfte, eine Verwaltungskraft und haben einen Freizeitbereich, ein Angebot ähnlich wie die Volkshochschule mit Kursen und Veranstaltungen, Kurse in allen möglichen Bereichen. Und darüber hinaus haben wir aber auch ein ganz großes Beratungsangebot.
Genau, zu den Inhalten und den Angeboten kommen wir vielleicht noch, auch witzigerweise, weil das mit der Abgrenzung zur Volkshochschule haben wir auch aufgeschrieben. Vielleicht machen wir das dann auch, wenn wir über die Angebote nochmal sprechen. Du hast schon gesagt, also es gibt verschiedene Bedürfnisse von insbesondere älteren Menschen und ich habe auch gelesen, es geht also quasi einmal um die älteren Menschen selbst. Mhm. Dann geht es ja auch um Angehörige, die möglicherweise Beratungsbedarf, Unterstützungsbedarf haben. Und dann geht es aber auch um, sagen wir mal, andere Akteure, die sich mit dieser Zielgruppe beschäftigen und wo es sehr stark darum geht, sich mit denen zu vernetzen. Und das ist ja auch das Konzept, also diese 33 Alten- und Servicezentren, das ist immer die Idee, dass möglichst in jedem Stadtteil mindestens ein so ein ASZ da ist. Ich weiß gar nicht, ob es inzwischen so ist, dass in allen Stadtteilen, dann gibt es ja welche, wo es mehrere gibt und so weiter. Aber es soll quasi so eine Art von örtliche Nähe entstehen. Also das heißt, diese drei Perspektiven, die Betroffenen selbst, die Angehörigen und die, wie soll man sagen, die
so der Stadtteilbezug im öffentlichen Raum ein.
Genau, und der Partner, das ist schon das, was euch auch prägt im Alltag, oder?
Und aber was schon noch, was du vorher angesprochen hast, die ASZ werden finanziert von der Stadt, also vollumfänglich von der Stadt. Das heißt, der Träger der 33 ASZ ist die Landeshauptstadt München und man unterscheidet dann so, die Betriebsträgerschaft obliegt den Verbänden. Und das hat man deshalb auch so organisiert, um die Pluralität in der Gesellschaft so wiederzuspiegeln. Mhm. Also jede Person in der Gesellschaft findet da einen Ansprechpartner. Man muss jetzt nicht unbedingt in das Caritas ASZ oder man muss nicht unbedingt zum Roten Kreuz, wenn man da schlechte Erfahrungen gemacht hätte. Oder manche wollen ja auch keinen kirchlichen Bezug oder stellen sich vor, sie würden da einen großen kirchlichen Bezug antreffen, was dann in der Realität gar nicht so sein muss. Aber da gibt es halt bestimmte Vorlieben. Um diese Pluralität abzubilden, gibt es einfach verschiedene Verbände und Vereine, die da die Betriebsträgerschaft haben.
Genau, also Betriebsträgerschaft, interessantes Wort. Aber das heißt, weil das Konzept ist ja im Prinzip schon ein gemeinsames. Also das heißt, egal welches Alten- und Servicezentrum, das Grundkonzept ist gleich. Wie viel Freiraum hat denn dann der Betriebsträger? Also ich habe ja nun mal Vorgaben und wer zahlt, schafft an und so. Wie viel Freiraum habt ihr dann, das zu gestalten? Oder wie viel ist einfach so, dass man sagt, ja, so muss man es halt machen?
Das ist ein interessanter Aspekt. Wer zahlt, schafft an. Also die Stadt hat da natürlich schon Vorgaben, aber das, so wie ich vorher sagte, in den 70er Jahren, da hat sich auch viel an Demokratieverständnis entwickelt oder an gemeinsamen Arbeiten. Man versucht dann gemeinsame Ziele zu erarbeiten. Die Konzeption, die wird immer wieder erneuert oder angepasst. Und die Entwicklung der Konzeption wird von der Stadt gemeinsam mit den Verbänden besprochen. Also das ist dann ein längerer Prozess. Also es gab in 2015 das Gesamtkonzept der Altenhilfe in München wurde erneuert. Da gab es ganz viele Workshops, ganz viele Besprechungen dazu. Und es wird wirklich in einem partnerschaftlichen guten Einvernehmen gemacht. Also es ist für die Leute teilweise auch gar nicht so klar, ob sie sich jetzt in einem Rotkreuz-ASZ befinden oder in einem ASZ vom Caritas oder von der Diakonie. Ausschlaggebend ist, welche Menschen arbeiten.
Mhm. Ja. Vielleicht auch die Angebote, die es halt
gibt. Natürlich, die Angebote auch, klar.
Das ist aber auch ein Punkt, weil du sagtest, so diese Pluralität, weil ich mir noch gefragt habe, also ich meine, klar, das ist jetzt nichts ganz Neues in der sozialen Arbeit, dass es so eine Art Subsidiarität gibt, also dass wirklich viel auch tatsächlich durch eben Träger oder Betriebsträger dann erledigt wird, aber man hätte auch sagen können, die Stadt könnte die ASZ auch selber betreiben. Warum tut sie das nicht?
Ja, da ist schon das Subsidiaritätsprinzip, dass es einfach weitergegeben wird, ja.
Okay, also das heißt, dass man eben davon ausgeht, dass das eben nicht alles die öffentliche Hand macht, sondern dass das grundsätzlich schon auch Dritte dann tun.
Und für das Rote Kreuz oder für den Betriebsträger sind die ASZ ja auch eine tolle Einrichtung, wo die in dem ganzen Portfolio des BRK einfach sich gut darstellen, ja. Mhm.
jetzt hat er selbst die Landeshauptstadt München, hat aktuell Haushaltskonsolidierung wieder mal. Mhm. Das ist eine freiwillige Aufgabe. Das heißt, man könnte darüber diskutieren, ja, lass mal das mit den Alten- und Servicezentren und wenn das 33 Mal, weiß nicht wie viele Stellen und so weiter. Also ein bisschen was könnte man wahrscheinlich schon sparen. Wie weit ist das Diskussion, wie weit ist das in Gefahr, wenn die Stadt eben sparen muss und die Mittel knapper werden?
Also es ist definitiv eine freiwillige Leistung. Also ich habe ja in vielen Städten schon Vorträge gehalten über die ASZ. Alle Städte sind ganz begeistert. Aber wenn es dann darum geht, es umzusetzen, dann finden die da niemanden, der das finanziert. Oder dann nur in einem ganz kleinräumigen Projekt als Modellversuch zum Beispiel. Also Hamburg versucht da jetzt voranzugehen und es auch so umzusetzen. Aber sonst sind die Städte da zurückhaltend. Deswegen ist es schon was Besonderes und sehr anerkennenswert, dass die Stadt München sich das leistet, diese ASZ zu betreiben. Sie sind ja allerdings in der Stadtbevölkerung schon so verankert und schon so wichtig. Also wir hatten ja auch ein großes Jubiläum vor 5 Jahren. Das hat den Bekanntheitswert auch nochmal gesteigert. Also es gäbe schon große Aufschreie, wenn es dann das ASZ nicht mehr gäbe.
Also du würdest sagen, es würde auf jeden Fall auffallen, wenn es das nicht mehr gäbe. Und es gibt auf jeden Fall einen Bedarf in der Gesellschaft für diese Einrichtung und es wäre quasi schon schädlich, das wieder abzuschaffen. Also schöne Grüße an die Sozialreferentin. Das Geld darf gerne bleiben, das ist gut investiert.
Ja, das sieht sie auch ganz genauso. Ja.
Da waren wir schon bei dem Thema, ja, andere Städte könnten das ja auch machen. Also du würdest sagen, zu diesem Bedarf oder dass das anerkannt wird oder das Konzept scheint ja den Leuten auch zu gefallen und so. Das heißt, es scheitert nur in Anführungszeichen an der Finanzierung, weil man halt sagt, naja, je nachdem, wie halt die Situation ist in der Kommune, wenn ich die Pflichtaufgaben nicht hinbekomme, dann tue ich mich halt schwer, da was zu machen. Aber das heißt, prinzipiell wäre das ja, also das ist ja nichts, was jetzt, oder wie soll ich sagen, irgendein Bedarf, den es jetzt nur speziell in München gibt, sondern den gibt es wahrscheinlich auch woanders, aber es geht halt darum, kann man sich das oder will man sich das am Schluss leisten?
Ja, es geht eben darum, sollen Menschen nur ihre Grundbedürfnisse befriedigt bekommen? Das wäre dann Essen, Trinken, Schlafen. Aber der Mensch hat ja noch viel mehr Bedürfnisse. Und wenn man einfach eine humane Gesellschaft sein will, die Zivilisation auch fördert, dann ist es wichtig, da alle Bevölkerungsgruppen zu berücksichtigen. Also ich finde, es gehört einfach zur Daseinsfürsorge. Uns macht ja auch eine Stadt reicher, wenn alte Menschen gut gelaunt, gesund, so gesund wie möglich oder gut versorgt in einer Stadt leben können.
Ja, bloß vielleicht darüber hinaus. Also ich habe schon den Eindruck, dass es ja sehr stark auch darum geht, also eben selbstbestimmt zu Hause alt werden, aber irgendwie auch an der Gesellschaft halt weiter teilzuhaben.
Ganz
vielleicht
genau.
Auch, wenn ich eben finanziell nicht so gut aufgestellt bin oder irgendwie mit Demenz zu tun habe oder sonst irgendwas, aber halt auf jeden Fall also eben den Blick auch vielleicht gerade in München auch auf Personengruppen zu haben, denen halt denen es nicht nur jeden Tag super gut geht und die finanziell keine Sorgen haben.
Ja, und das betrifft ja auch die Einsparung, dass man nicht mit dem Blick hingeht, was kann man jetzt alles nicht mehr machen, sondern dass man einfach umgekehrt sich einfühlt in die Personen, die diese Angebote nutzen und durch die Brille schaut, was brauchen die denn eigentlich. Mhm. Ja. Also wir sind dann der Dienstleister für die Menschen, die zu uns kommen. Also das darf man nicht vergessen, das ist was ganz anderes. Es ist nicht jetzt unser ASZ, mein ASZ oder das ASZ meiner Kollegen und die Leute dürfen dann hierher kommen. Das ist unser Arbeitsplatz und wir werden dafür bezahlt. Aber für die Leute hat es eine ganz wichtige Bedeutung, für viele, die eben auch alleinstehend sind. Also hier ist in München ist ja sowieso eine Single-Stadt. Im Alter ist es ganz genauso und da geht's ja um ganz andere Bedürfnisse, um Kontakte, um gesehen zu werden, um wahrgenommen zu werden. Also das ist ganz wichtig und da müssen wir dann ja auch ersetzbar sein. Wenn wir nicht da sind, ist dann ein anderer Kollege da, aber die Leute bleiben und für die ist es teilweise so ein Familienersatz.
Genau, also wir kommen ja gleich noch auf die Bedürfnisse und auf die Angebote und ich würde sagen, jetzt können wir auch tatsächlich die Perspektive mal hinmachen zu dem oder hin verändern zum Alten- und Servicezentrum eben jetzt in der Maxvorstadt. Mhm. Wenn ich es richtig gelesen habe, gibt es seit 2009.
Ja.
Das heißt also verhältnismäßig, wenn man sagt 79 war der Stadtratsbeschluss, also in der Maxvorstadt relativ spät, kann man sagen. Hat das einen Grund oder war das Zufall, weil man halt nicht alle gleichzeitig machen konnte? Oder wie kommt das zustande? Weiß man nicht.
Ja, die Max-Vorstädtler, die hätten schon lange ein ASZ gewollt, aber ist ja hier relativ dicht bebaut und es war nicht so einfach, einen Platz zu finden, wo dieses Zentrum hin kann. Also es gab da verschiedene Begehrlichkeiten und es wurde dann, sollte erstmal da beim Museum Brandhorst gebaut werden. Das war dann nicht möglich, da wurde eben dann das Museum gebaut und dann war glücklicherweise hier ein Farbengeschäft, das abgerissen wurde und da konnte hier diese Immobilie entstehen.
Das ist ein gutes Stichwort, eng bebaut. Also man muss ja sagen, wir sind ja hier in einer sehr exklusiven Nachbarschaft. Also ja. Da gibt es ja, das sind die Pinakotheken, da ist irgendwie die TU, da ist der Königsplatz ums Eck, da ist, die Hochschule für Fernsehen und Film und irgendwie das ägyptische, wie heißt das?
Museum, ja. Genau. Mhm.
So, also sagen wir mal, auch für die Nicht-Münchnerinnen und Münchner, das ist schon, sagen wir mal, eine exklusive Lage, könnte man sagen. Und das heißt auch, wahrscheinlich der Immobilienentwickler würde sich sehr interessieren für euer Objekt. Was würdest du sagen, was macht die Maxvorstadt aus? Wo sind wir hier? Was ist das für ein Viertel?
Also es ist ein ganz gemischtes Viertel, auf jeden Fall lebendig. Wie du sagst, Kunstareal, die Pinakotheken hat es geprägt. Auch die vielen Studenten, die hier rumlaufen tagsüber. Es gibt viele Kneipen, es gibt viele Cafés, es gibt aber auch noch viele Läden, wo man einkaufen kann. Das ist ganz schön. Es gibt Wohnungen, die in den 60er oder nach dem Krieg gebaut wurden. Also wir haben viele Besucher, die sind da in den 50er Jahren oder Ende der 40er Jahre eingezogen und wohnen bis heute in ihren Wohnungen. Das ist ein großes Glück, weil da die Mieten noch bezahlbar waren und die wohnen heute auch noch in relativ bezahlbaren Wohnungen. Das verändert sich so im Laufe der Zeit. Sobald da jemand wegstirbt, wird die Wohnung renoviert oder verkauft oder das Haus abgerissen. Also Immobilienspekulanten sind hier sehr interessiert. Aber es ist schon wichtig, dass so eine Mischung an der Bevölkerung erhalten bleibt. Also es gibt auch Familien, die hier wohnen. Also das freut uns sehr, dass da wirklich jung und alt so beieinander sind. Also so über 20%, sogar 25% alte Menschen und etwa 25% junge Menschen leben hier in der Maxvorstadt und der Rest eben so Mittelalter dazwischen.
Okay, so, jetzt sind wir also hier in dieser exklusiven Lage und jetzt sag doch mal, was habt ihr denn hier für Räumlichkeiten, was habt ihr quasi so an räumlichen Ressourcen für das, was ihr an Angeboten macht? Was gibt's hier?
Also hier in unserem Haus, das ist ein Haus, wir haben jetzt Erdgeschoss und den ersten Stock als Räumlichkeiten für das ASZ. Darüber sind Eigentumswohnungen und nebenan ist eine Kinderkrippe, mit der wir auch ganz eng im Kontakt sind. Dann haben wir noch einen wunderschönen Innenhof, also das Haus kreuzt zwei befahrene Straßen und man vermutet nicht, dass man in dem Innenhof wunderbar ruhig abgeschirmt sitzen kann. Das ist eine Oase, dieser Innenhof, den wir haben. Wir haben da eine große Terrasse, ein Gartenbeet, das gepflegt wird ehrenamtlich und die Besucher erfreuen sich, wenn da immer was blüht und sitzen oft auf der Terrasse. Dann können wir auch noch den Spielplatz von der Kinderkrippe im Sommer nutzen, wenn die Kinder schon zu Hause sind oder zu Sommerfesten. Das ist ganz wunderbar. Dann haben wir einen großen Veranstaltungsraum, der ist ungefähr knapp 80 Quadratmeter groß, in dem auch dreimal wöchentlich das Mittagessen stattfindet. Da müssen wir allerdings immer umräumen, je nachdem, welche Veranstaltungen wir einfach an dem Tag haben. Darüber haben wir einen großen Gymnastikraum, in dem Kurse stattfinden, Yoga, Pilates, Wirbelsäulengymnastik, Sturzprophylaxe, Qigong, eigentlich alles, was man sich so vorstellen kann. Ja, wir haben auch noch ein besonderes Angebot für Long-Covid-Patienten, also oder Menschen, die Probleme mit dem Atmen haben. Da haben wir so eine Art Durchatmen, heißt es. Mhm. Ein Kurs, in dem man einfach nochmal bewusst Atmen übt, der auch von einer Dozentin betreut wird, die da fortgebildet ist. Also das ist ein ganz tolles Projekt, das auch münchenweit genutzt wird natürlich. Dann haben wir einen Werkraum, für Zeichen- und Aquarellkurse, einige Büros, die teilweise auch für Gruppen genutzt werden können. Also das Zimmer, wo wir jetzt sitzen, das gebe ich dann auch mal frei, wenn wir einfach zu wenig Platz haben, dass jemand hier seine Zeitung in Ruhe lesen kann oder sich mit in einer kleinen Gruppe unterhalten kann. Also das ist alles möglich.
Okay, und diese Räume, das ist ja zum Beispiel auch Teil vom Konzept, habe ich gesehen. Da gibt es so eine Art Raum- und Funktionsprogramm, also wo man sagt, was ist so quasi der Mindeststandard, wenn ich eine ASZ einrichte in München, was brauche ich da? Und da gehören eben diese Sachen dazu. Also irgendwie Raum für Begegnung, dann logischerweise Büros für Beratungssituationen für die Mitarbeiter, dann irgendwie Werkraum, habe ich auch gesehen, ist im Raum- und Funktionsprogramm. Also sprich, das ist jetzt eben kein Zufall, sondern das ist schon konzeptionell auch vorgegeben. Und das ist dann aber quasi der, wie soll ich sagen, der Raum der Möglichkeiten, den ihr dann mit euren konkreten Angeboten bespielen könnt.
Kann gefüllt werden nach Bedarf. Wir haben zum Beispiel eine Bibliothek, eine Bücherei, die auch ehrenamtlich betreut wird. Das macht ein Herr, der früher im Buchhandel tätig war und sehr interessiert ist an Büchern. Und von daher haben wir eben eine Bücherei. Wir haben noch eine große Küche, in der auch Kochkurse teilweise stattfinden und in der unsere Hauswirtschaftskräfte diese Mittagessen und die leckeren Kuchen vorbereiten. Ja.
Das hatte ich auch gelesen, irgendwer kommt zum Backen immer mal wieder, oder war das
so? Ja, wir haben auch eine Ehrenamtliche, die eigentlich gerne mal Konditorin von Beruf werden wollte, das aber doch verworfen hat und was irgendwie im kaufmännischen IT-Bereich jetzt tätig ist. Aber sie hat ihre Leidenschaft des Backens immer noch behalten und kommt einmal im Monat zu uns und backt ganz viele Kuchen.
Genau. Vielleicht können wir das gleich noch mal ein bisschen ausleuchten. Ich habe hier auch gerade das aktuelle Programm von September bis Dezember liegen, dass wir noch mal ein bisschen gucken, was sind die Angebote. Aber noch einen Schritt zurück. Du hast schon angefangen, weil eben, also das sind ja ältere Menschen, sind so die Hauptzielgruppe. Aber ich hatte mal aufgeschrieben, wer kommt denn zu euch und warum? Mhm. Und ich habe noch, weil du jetzt gerade von BesucherInnen gesprochen hast, das wäre auch noch eine Frage, sind das BesucherInnen oder sind das KlientInnen? Wie nennt ihr die? Was ist da der richtige Begriff? Also wer kommt zu euch und warum?
Ja, das ist die Frage. Also ein Besucher kann zugleich auch ein Klient sein. Mhm. Also es gibt ja da unterschiedliche Rollen. Aber die wollen zunächst einfach als Mensch hierher kommen. Die wollen sich dann willkommen fühlen. Also was ganz wichtig ist, dass wir nicht an unseren Schreibtischen am PC kleben, sondern im Haus auch unterwegs sind. Also die Menschen, die zu uns kommen und durch diese Tür sich trauen, hereinzukommen, die fühlen sich einfach ganz anders wahrgenommen, wenn sie gleich begrüßt werden und wenn ihnen gleich die Räume gezeigt werden. Also ich war jetzt neulich auf einer Geburtstagsfeier von einer 89-Jährigen, die erzählt immer noch, wie sie frisch nach München zog, weil ihr Mann verstarb. Die Kinder, die leben hier Enkel leben hier in der Maxvorstadt und sie ist die Uroma und hat die Kinder im Kinderwagen rumgefahren, wohnt ganz in der Gabelsberger Straße ein paar Häuser weiter und fuhr hier immer mit dem Kinderwagen vorbei und hat sich dann mal getraut, hier reinzukommen mit dem Kinderwagen. Und ich war zufälligerweise unten und habe sie gleich in Empfang genommen. Und das war für sie so ein positives Erlebnis, dass sie gleich irgendwie begrüßt wurde und ihr alles gezeigt wurde, sodass sie das jetzt nach 5 Jahren immer noch erzählt, wie ihr Einstieg hier war. Und manchmal passiert es eben auch, dass jemand hier reinkommt, wir aber alle irgendwie beschäftigt sind und den gar nicht wahrnehmen und das ist ganz schade. Ja. Deswegen ist es einfach wichtig, unsere Arbeit ist oft nicht so sichtbar. Dann am Abend haben wir jetzt nicht so viele Seiten geschrieben, sondern wir haben halt dann Menschen kontaktiert oder Menschen in Empfang genommen. Das ist die Arbeit, die für die Menschen wichtig ist.
Ja. Genau. Und das ist ja eh so gemischt. Also du hast ja schon ein bisschen beschrieben, was so an Angeboten gibt. Das könnte man ja beschreiben, so eine Art Gruppen- oder Kursangebote, was auch immer das dann ist. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch so, sagen wir, Einzelberatungssettings. Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, was sind da die Fragestellungen, wie könnte ich Wohngeld beantragen, wie kann ich meine Wohnung so umbauen, dass ich da mit Mobilitätseinschränkungen zurechtkomme oder was sind da die, also warum kommen die Leute her, was interessiert die oder was sind da die Lebenslagen, die beschäftigen?
Mhm. Also da kommen, ja es gibt ganz unterschiedliche Fragen, also es ist ganz, ganz vielfältig, Also viele kommen, um einfach erstmal so Kontakte zu knüpfen. Die wollen einfach gucken, was ist hier los. Also viele erzählen auch, dass sie die ganze Woche mit niemandem reden. Sie brauchen einfach irgendwie einen Ansprechpartner und wollen ihre persönliche Situation besprechen. Also ihre ganz normale Lebenssituation besprechen. Also wir haben auch so ein Angebot, Kulturgespräch heißt es, da spricht man über Politik, gesellschaftliche Fragen, aber letztendlich ist die Gruppe so vertraut miteinander, dass da doch immer so ganz persönliche Situationen geschildert werden. Also wie geht's mir, was mache ich, wie komme ich zurecht und ja, manchmal freunden die sich auch untereinander an und unternehmen dann was miteinander, das ist ganz optimal. Und da kommt man aber dann schon auf Fragestellungen, wie komme ich zurecht, also wie ist meine finanzielle Situation. Also wir fragen das dann nicht so ab, es sei denn, jemand bringt das Thema von sich selber. Also wir kennen die Leute ganz gut und können dann auch so wahrnehmen und einschätzen, wie kommt der zurecht und machen von uns dann aus mal Angebote. Mit zum Beispiel diesen Wärmefonds gab es jetzt dieses Jahr in München, wo Menschen mit weniger Geld einfach diesen Wärmefonds von den Stadtwerken beantragen konnten mit 700 Euro. Oder wir informieren über Wohngeld und das manchmal so ganz nebenbei. Und dann kann es sein, dass die Leute dann auf uns zukommen oder wir die eben öfters ansprechen. Also das sind die Besucherinnen, die oder die Gäste, die wir haben, die regelmäßig zu uns kommen. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die gezielt mit Fragen kommen, die einfach entweder vom Amt geschickt werden, also vom Sozialbürgerhaus, von SGB 12 geschickt werden zu uns, um sich Unterstützung zu holen bei dem Antrag ausfüllen von Grundsicherungen oder wo man mal die finanzielle Situation überhaupt mal so anschaut. Oder die Probleme mit ihrem Vermieter haben oder die Schulden haben, die pflegebedürftige Angehörige haben oder die im Haushalt nicht mehr so gut zurechtkommen. Also so Alltagshilfen sind auch ein ganz großes Thema.
Okay, und das heißt, da ist dann eure Rolle im Prinzip das erstmal sich anzuhören, einzusortieren, vielleicht selber zu beraten, wahrscheinlich auch manchmal zu vermitteln, oder? An andere ExpertInnen?
Ja, wir haben natürlich ein großes Netzwerk, weil wir können ja nicht alles selber machen. Wir vermitteln dann schon auch an die Beratungsstellen. Das Rote Kreuz hat ja auch eine Beratungsstelle für ältere Menschen, die dann einfach so punktuell Beratung anbieten. Und bei uns ist eben der Unterschied, wir bieten auch punktuelle Beratung an, aber der Schwerpunkt ist schon, dass wir eine Begegnungsstätte sind und die Menschen einfach aus sozialen Gründen unsere Angebote wahrnehmen. Dann haben wir aber auch noch den präventiven Hausbesuch. Das ist auch ein relativ neues Angebot. Das ist so bei der Weiterentwicklung der Gesamtkonzeption seit 2015. Man hatte festgestellt, dass die ASZ doch nur von Menschen aufgesucht werden, die das ASZ kennen und die noch relativ fit sind,
mobil sind
und auch kommen können und wollten einfach unser Angebot noch breiter streuen an Leuten, für Leute, die einfach diese Barriere hierher zu kommen nicht überwinden können. Aus Mobilitätsgründen oder es gibt ja auch noch andere Barrieren, die einfach verhindern, dass sie so einen Ort aufsuchen.
Also das heißt, ihr wartet nicht nur, bis die zu euch kommen, sondern ihr geht
aktiv
auf die zu. Mhm. Aber wie kann man sich das vorstellen? Weil ich meine, also ihr könnt ja nicht, wie soll ich sagen?
Ich kann nicht jetzt einfach bei dir klingeln
Und
sagen, der Gabriel, der bräuchte jetzt mal eine Beratung. Mhm. Oder die Nachbarin hat mich angerufen und hat gesagt, der Gabriel, also wie der lebt, also es geht ja jetzt so nicht, da muss jetzt mal jemand vorbeigehen. Also das machen wir nicht. Also wenn jetzt jemand anruft, das kann schon sein. Also wir versuchen über unser Stammpublikum, versuchen wir auch diese Information zu streuen.
Dass die Möglichkeit also, gibt,
genau,
oder?
Genau, unsere Stammbesucher, die haben ja positive Erfahrungen mit uns gemacht. Die sind ein ganz wichtiger Multiplikator. Und über die kommen wirklich ganz viele Leute, die sagen, die haben uns das ASZ hat uns geholfen da und da oder da kann man zum Essen gehen oder die haben so tolle Konzerte, das tut dir doch auch gut. Also weil dieser präventive Aspekt ist ja auch ganz wichtig. Und die Leute sagen, naja, da gehe ich ja nicht hin, da gehe ich mal hin, wenn ich alt bin. Aber wann bin ich
wann
alt?
Ist man alt, ja. Und geht man dann noch hin oder muss man vorher schon kommen?
Oder, ja, das sagen Leute, die sind 90 und sagen, wenn ich dann mal alt bin, dann gehe ich dahin, aber jetzt noch nicht. Also die haben selbst auch so Vorurteile gegen alte Menschen. Also alte Menschen haben die größten Vorurteile gegenüber alten Menschen. Das ist auch so eine interessante Erfahrung, die ich gemacht habe. Aber die Menschen mit den positiven Erfahrungen, die sind ein wichtiger Multiplikator und dann trauen sich die Leute auch auf uns zuzukommen. Oder wir haben Kontakte zu Apotheken, wir machen ja auch Öffentlichkeitsarbeit, verteilen unsere Programme oder zu Ärzten. Und die Ärzte, die melden sich dann schon bei uns oder motivieren ihren Patienten oder rufen gemeinsam mit dem Patienten bei uns an. Das ist eigentlich die beste Variante, wenn jemand so zögerlich ist, dass er dann gemeinsam mit dem Arzt anruft.
Und dann kommt ihr quasi auf Einladung.
Gang, genau. Okay. Oder wir schreiben die dann an und machen einen Hausbesuch und dann entwickelt sich das eigentlich ganz positiv. Dann können wir unser Programm verteilen oder unser Angebot und die Erfahrung zeigt auch, dass manche sich dann das nur anhören, was wir so für Möglichkeiten haben. Das aber schön bei sich zu Hause aufbewahren und vielleicht nach einem Jahr oder nach zwei Jahren anrufen und sagen, ah ja, da war doch mal die Kollegin von Ihnen bei mir und die hat mir die und die Möglichkeiten aufgezeigt und jetzt wäre das bei mir so weit, dass ich da Hilfe bräuchte. Und das ist schön, ja.
Jetzt haben wir schon ein paar Mal so ein bisschen die Richtung abgebogen, was ihr denn den BesucherInnen anbietet. Und ich habe jetzt das Programm gerade mal aufgeschlagen und das jetzt hier so strukturiert, Gruppen- und Kursangebote. Und da gibt es halt zum Beispiel, also Tischtennis spielen, Schach, Yoga 60+, Mittagsschmankerl, Medienkurs für Anfänger, Medienkurs für Fortgeschrittene, offener Spielenachmittag und English Conversation. Und das war jetzt nur der Montag. Was haben wir noch? Wir haben Italienisch, Zeichnen, Pilates, Singkreis, Tai Chi, geselliges Tanzen, Fitness 50+, Mittwochs Wandergruppe, Aquarellkurs, Feldenkreis, Mittagstisch, offene Cafeteria, Durchatmen, ASZ-Bücherei, Qigong, Wirbelsäulengymnastik, Sturzprophylaxe, Handy, Laptop, Internet, Live-Kinetik, Männerfrühstück, Kulturgespräch, so alle möglichen Dinge. Dann gibt es noch Einzelveranstaltungen, Spaziergang, Märchen, die blaue Blume, interkulturelles Kochen, Kloster Fürstenfeld, also anscheinend auch mit Ausflügen und so. Also das ist ja schon eine Riesenbreite. Wenn man jetzt so anschaut, so diese ganzen Bewegungsangebote, du hast das vorhin schon angedeutet, ja, das kann ich doch in der Volkshochschule auch machen. Wieso soll ich das im ASZ machen?
Ja, also da haben wir halt darüber hinaus noch ein großes Angebot. Also unser Ziel ist nicht nur, dass jemand kommt, um seine Wirbelsäulengymnastik zu machen, sondern es geht dann darum, dass die Gruppe, das ist dann oft auch eine konstante Gruppe, die über Jahre zusammen ist und wirklich auch ältere Menschen, die sich dann auch gegenseitig unterstützen. Also die erkundigen sich dann, wenn jemand irgendwie zwei Wochen mal nicht da war und fragen nach, kann ich helfen, kann ich was für dich tun, kann ich für dich einkaufen oder schreiben eine Karte zum Geburtstag. Also da ist schon mehr Zusammenhalt.
Das heißt, es geht vielleicht gar nicht so sehr um den Inhalt, sonst geht eigentlich eher um das Begegnung und den sozialen Zusammenhalt irgendwie.
Also der Inhalt ist schon wichtig. Also das sind schon qualifizierte Kurse, die dann da stattfinden, auf einem guten Niveau. Also es sind ausgebildete Yoga-Trainer, ausgebildete Physiotherapeuten, die Kurse anbieten, weil das ist ja auch wichtig, die Übungen richtig zu machen, damit sie nicht noch einen Schaden verursachen.
Okay, weil das habe ich mich auch gefragt, wer bietet denn das eigentlich an? Ja. Das heißt, das seid jetzt nicht ihr oder deine MitarbeiterInnen, sondern das sind irgendwie so Kursleitende, die da zu euch stoßen, oder?
Also so Gesprächsgruppen machen wir schon oder wenn jemand eine Fortbildung hat, irgendwie im Bewegungsbereich, kann er das natürlich auch machen. Aber so zum Beispiel Literaturgruppe, das wird jetzt von uns gemacht oder Kulturgespräch, ja, es ist nicht so einfach, dann auch immer Dozenten dazu zu finden oder teilweise Ehrenamtliche, die das dann übernehmen können. Aber ja, gerade im Bewegungsbereich ist es wirklich wichtig, dass das Qualität hat. Mhm. Ja. Auch so unsere anderen Angebote. Also es soll auf keinen Fall so sein, dass man das Gefühl hat, ja, für so alte Menschen passt es ja dann schon, ja.
Okay, also es ist jetzt nicht, also.
Das wäre ja auch eine Abwertung. Ja,
genau.
Also ja?
Es ist schon was, was auch einen gewissen Anspruch hat und so weiter. Ja. Aber es ist eben mehr als nur in Anführungszeichen Pilates, sondern es hat auch was damit zu tun, wen man da trifft und wie man da zusammenhält.
Also es ist nicht nur ein Unterricht, der qualifiziert sein soll, sondern es geht einfach um das soziale Miteinander. Mhm. Also das ist ganz wichtig. Dass die und das soziale Mitarbeiter, ich finde, die ASZ sind auch so eine Schule für gegenseitiges Lernen. Also die Menschen kriegen ganz viel Respekt voreinander, weil wir haben in den Bewegungskursen zum Beispiel Menschen, die sind jetzt 97, die bewegen sich immer noch von zu Hause hierher. Und das ist ein Weg, der normalerweise vielleicht 15 Minuten dauert. Aber wenn man nicht mehr gut gehen kann, dauert es auf jeden Fall eine halbe Stunde. Und es ist schon mühsam, da sich aufzumachen und hierher zu kommen. Ja, es hat ja auch die Funktion, überhaupt die Wohnung zu verlassen, sich anzuziehen, erstmal sich was zu frühstücken, sich anzuziehen und sich auf den Weg zu machen in eine Gruppe, um mir was Gutes zu tun, um andere zu treffen. Also das hat ja so ganz, ganz viele Funktionen. Mhm. Und es spornt die anderen da auch an mitzumachen. Also gerade so jüngere, ältere, die denken, oh, wie komme ich denn mal klar, wenn ich jetzt alt bin? Und dann treffen sie auf jemand mit 92, 93, die wirklich mit Mühe sich noch hierher begibt und ja, und dann einfach da ist. Also das finde ich aber auch ganz wichtig zu berücksichtigen, dass die älteren Menschen viele auch Einschränkungen haben, dass es schwer fällt. Und wenn sie dann mal nicht kommen können, dann können sie auch wirklich nicht kommen. Also die kommen dann nicht, weil sie jetzt keine Lust haben, weil sie das als unverbindlich sehen, ja. Das könnte man so rein interpretieren, aber nach meiner Wahrnehmung ist es nicht so. Ich denke, mit 85 kann schon sein, dass es mir heute nicht absolut so gut geht, dass ich da einfach nicht zu dem Ausflug mitgehen kann, weil mir irgendwie der Wanderweg heute zu weit ist. Und das wusste ich aber gestern noch nicht, weil meine Befindlichkeit ändert sich einfach täglich. Das ist in dem Alter so. Mhm. Und da finde ich, ist es auch ganz wichtig für uns Mitarbeiter, da mitzulernen und es zu respektieren, es überhaupt mal wahrzunehmen, dass das so sein kann, dass es nicht ist, dass die nicht kommen, weil sie uns ärgern wollen, sondern weil, ja, das ist dann schon begründet. Und es hängt aber auch damit zusammen, also ich habe auch nicht die Erfahrung gemacht, dass das irgendjemand ausnützt und denkt, das ist jetzt so unverbindlich, sondern das hängt damit zusammen, dass wir als Mitarbeiter einfach ein ehrliches Interesse an dem Wohlbefinden der Menschen haben, die zu uns kommen. Und dieses authentische und ehrliche Miteinander wird auch so gespürt und wir bekommen das dann auch so positiv zurück.
Aber das heißt, ihr versucht quasi über dieses Programm halt das möglichst vielfältig zu gestalten, stelle ich mir vor, aber um also immer quasi letztlich bedarfsgerecht für die Menschen, die halt zu euch kommen. Wahrscheinlich gibt es da auch, keine Ahnung, gibt es eine Art Wunschliste oder was immer, wo ein Dialog ist, was die brauchen. Mhm. Vielleicht ergibt sich das auch aus den Beratungen, dass man sagt, oh Mensch, jetzt haben wir ständig Fragen zu behindertengerechten Wohnungen. Wäre doch gut, wenn wir da mal einen Vortrag machen.
Ganz
oder so.
Genau.
Okay, also es gibt so eine Wechselwirkung. Wie ist das mit, du hast schon vorher gesagt, es ist im Haus ist auch noch eine Kinderkrippe. Mhm. Wie wichtig ist es oder wie viel Gelegenheit gibt es so quasi, sagen wir mal, generationenübergreifend zusammenzukommen. Spielt das auch eine Rolle bei euch?
Also wir versuchen das schon. Wir machen zum Beispiel so gemeinsames Weihnachtsbacken mal oder vor Ostern so backen. Manchmal kamen die Kinder zu uns zum Singen. Wir hatten teilweise auch schon so Spielkreise miteinander, wo man so Bewegungsspiele macht, die Kinder auch schon können. Und ja, das ist ganz schön.
Okay, das ist schon auch die Idee, dass sich da Generationen auch begegnen können.
Ja, natürlich.
Können, auch wenn es jetzt kein, quasi nicht bei Designer wie mir Generationenhaus ist, aber es findet schon auch statt.
Ja, Also die Kinderkrippe hat auch relativ kleine Räumlichkeiten, keinen großen Bewegungsraum und die kommen einmal in der Woche und können unseren Gymnastikraum nutzen.
Okay, also
gerade wenn es schlechtes Wetter ist, ist es für die einfach sinnvoll. Oder die machen auch ihre Elternabende hier bei uns. Und von daher ergänzen wir uns da ganz gut.
Mhm. Würdest du sagen, weil wir jetzt eins von 33 Alten- und Servicezentren gerade genauer anschauen, sind die Programme eher sehr ähnlich oder ist es sehr unterschiedlich oder gibt es was, wo du sagst, das ist jetzt total typisch für uns?
Also für uns ist es schon wichtig, dass Kultur eine wichtige Rolle spielt, weil wir ja auch in so einem Viertel wohnen, sage ich jetzt schon. Also so fühle ich mich da auch dazugehörig. Also deswegen haben wir viele Konzerte. Das ist ganz wichtig. Hier im Viertel wohnen auch viele Künstler, die Maler, Maler, Bildhauer und so weiter, Musiker. Wir haben ja die Musikhochschule hier und das macht uns dann schon aus. Da haben wir auch eine ganz enge Verknüpfung zu einem Verein, Live Music Now heißt er. Und die bringen ganz begabte Musikstudenten zu uns. Die müssen da auch eine Aufnahmeprüfung machen, um überhaupt in diesem Verein spielen zu dürfen. Die haben die Aufgabe, die Musik zu Menschen zu bringen, die nicht mehr so einfach in ein Konzert gehen können. Und sollen dabei aber auch lernen, wie ist die Situation für dieses Publikum. Also wie ist deren Lebenssituation? Da ist ja auch der vom Räumlichen her der Kontakt schon ganz dicht. Und für uns als Gäste ist es natürlich ein Hörgenuss, so nah an diesen begabten Musikern zu sein und auch zu erfahren, wie fleißig die üben, wie die, ja, das sind ja auch noch alles junge Menschen und da sieht man auch da diese Befruchtung von Generationen. Also die jungen Musiker, die sind ganz fasziniert, wie aufmerksam die Menschen zuhören. Und gerade Musik ist ja auch sowas, was bewegt, was ja ganz viele Emotionen auch hervorruft.
Auf Erinnerungen auch referenziert und so.
Genau, oder auch in schwierigen Lebenssituationen einen zur Beruhigung bringt und neue Inspirationen schafft und einfach so eine Ausgeglichenheit ermöglicht. Mhm. Also das ist so ganz wichtig. Also es geht ja nicht nur darum, dass man jetzt halt mal so eine Stunde ein bisschen Musik hört, sondern einfach auch zu sehen, was verändert sich da. Und man sieht dann auch, die Menschen gehen anders raus, als sie in das ASZ reingekommen sind.
Mhm. Ja. Okay, umso wichtiger ist ja, dass das quasi, was ihr da macht, was ja schon wirklich eine beeindruckende Breite hat. Wie erfahren denn die Menschen jetzt in dem Stadtteil von euch, von euren Angeboten, von dem Programm auch? Du hast schon von Öffentlichkeitsarbeit erzählt, aber wie kommuniziert man das? Vielleicht auch zielgruppengerecht. Wie muss man das machen?
Also wir haben Tag der offenen Tür hatten wir schon. Wir haben Kontakte im Stadtteil zu anderen sozialen Einrichtungen, verteilen unsere Programme, also Ehrenamtliche verteilen auch die Programme. Also wir haben auch sehr viele Ehrenamtliche. Das wäre vielleicht auch noch ein Bereich, der wichtig ist. Ja, und die Menschen, die sind so begeistert von unserem ASZ, dass die das einfach hier erzählen. Also wir haben so einen großen Zulauf, den wir eigentlich kaum bedienen können.
Okay.
Also wir brauchen keine Werbung mehr zu machen. Also wir haben, ja, auch noch zur Musik. Wir haben noch eine Pianistin, die ist jetzt 86. Die spielt auch, hat so ein Format Lyriksalon. Klavier mit Gedichten oder Texten wird da gelesen. Und das sind so wiederkehrende Veranstaltungen, die einfach münchenweit schon bekannt sind. Also viele ASZ haben da nicht diese Qualität in dem Bereich. Deswegen kommen viele Menschen auch aus anderen Stadtteilen zu uns. Natürlich auch, weil wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar sind. Das ist schon ein Vorteil. Was schon wichtig ist, dass wir Regeln haben, aber wir haben wenige Regeln und viele Ausnahmen. Weil ich finde, dass jeder Mensch ein Individuum ist und man muss erst mal gucken, was ist das für ein Mensch und versuchen, dem dann gerecht zu werden. Und wenn man da ein offenes Haus, ein offenes Herz hat, wird man gelingt es, dass man vielen Menschen gerecht wird und das schätzen die sehr.
Aber was meinst du mit Regeln? Was ist da, was kann ich mir da vorstellen? Also
ja, Regeln, dass man zum Beispiel sagt, zu dem Ausflug dürfen nur 15 mit,
okay,
und dann mache ich da meinen Strich. Oder ob ich jetzt sage, jetzt gucken wir mal, wer da mitgeht. Und wenn das jetzt Menschen sind, die untereinander sich schon ganz gut kennen, können natürlich vielleicht dann 20 mit oder 25 mit. Mhm. Oder wie sind die denn, wie mobil sind die denn, wie viel Unterstützung brauchen die? Also wenn man da einfach individuell guckt und nicht nur
streng nach Vorgabe,
ja,
das einfach macht.
Also das ist eben die Frage, was ist Gerechtigkeit? Ist Gerechtigkeit, wenn jeder dasselbe bekommt, oder ist Gerechtigkeit, wenn jeder bekommt, was er braucht?
Mhm. Ja. Okay. Jetzt hast du schon gesagt, es gibt so ein bisschen Kapazitätsgrenzen, auch weil ihr hier quasi Star-Auftritte habt und so. Garantiert will ja, wenn die Stadt das bezahlt, will die auch wissen, was hier los ist. Wie viele Menschen erreicht ihr denn? Messt ihr das?
Ja, wir haben schon eine Statistik. Also wir haben, ja, das kann man irgendwie schwer sagen, weil so wie bei dem präventiven Hausbesuch, wir machen einen Hausbesuch, der meldet sich erstmal gar nicht, ist aber da irgendwie natürlich ein Strich in unserer Statistik und meldet sich dann nach 2 Jahren. Ja. Also manchmal braucht man einfach einen längeren Atem, deswegen kann man es nicht so ganz genau messen. Also während Corona hatten wir für unsere Stammbesucher oder für Leute in unserem, die uns wirklich persönlich kennen, hatten wir so Adventsgeschenke verteilt im Stadtteil, und da hatten wir so 600 Menschen an.
Also die ihr quasi zu euren engeren Besuchskontakten,
ja,
genau, zählen würdet.
Mhm.
Okay. Apropos Corona, weil das setzt sich hier sehr stark auf Bewegung, dann Begegnung, dann ist es Risikogruppe und so weiter. Also das heißt, vermutlich im ASZ war während Corona nicht viel los. Also
doch,
räumlich.
Also, naja, wir hatten immer ein offenes Haus.
Okay.
Teilweise mit Klingeln natürlich.
Mhm.
Wir hatten dann unser Mittagessen, hatten wir ein Fenster, wo die Leute das Essen abholen konnten. Oder wir haben das verteilt. Also das machen wir jetzt auch noch. Das unterscheidet sich dann auch ein bisschen von anderen ASZ, weil es uns wichtig ist, dass die Menschen, die jetzt nicht mehr zu uns kommen können, aber eine große Verbundenheit zu uns haben und allein sind, versuchen wir den Kontakt noch irgendwie zu halten und liefern dann teilweise das Essen dann nach Hause. Also es sind wenige, so 5 bis 7 Leute, die dann das Essen nach Hause kriegen. Aber während Corona war uns das ganz wichtig, dass man irgendwie den Kontakt hatte, selbst wenn man jetzt unten an der Treppe stand und die Dame wohnt im 1. Stock, dann konnte man von unten von der Treppe noch ein bisschen reden. Wie geht's und wie läuft's? Kommen Sie zurecht oder brauchen Sie irgendwie was? Allein schon da miteinander zu sprechen war hilfreich für die Menschen. Also wir haben dann auch ganz viel telefoniert. Wir hatten dann online, das war schwierig mit Online-Angeboten während Corona, aber unsere Physiotherapeuten, die haben dann so Übungslisten erstellt, die wir dann verteilt haben und
verschickt
haben.
Dass die Leute selber machen können quasi.
Ja, und die dann telefoniert haben, wie geht's und wie war's. Oder in den Kreativkursen haben die alle zum gleichen Thema irgendwas gemalt, möglichst auch am gleichen Vormittag, dass man da dann so die Verbundenheit hatte.
Mhm.
Und natürlich haben wir viel telefoniert.
Mhm. Jetzt hat im Programm stand ja schon das mit dem Mittagstisch. Du hast jetzt auch gerade schon gesagt, die haben das dann abgeholt oder ihr habt das auch vorbeigebracht oder bringt es heute auch zum Teil vorbei. Hast auch von der Küche gesprochen und von der Hauswirtschaft. Also das heißt, das Thema Essen spielt irgendwie schon eine Rolle. Was hat es mit diesem Mittagstisch auf sich? Wie wichtig ist der? Für wen ist der gedacht?
Also der Mittagstisch, das ist auch eine Idee des Stadtrats gewesen, dass der Mittagstisch in den ASZ ausgeweitet wird. Wir hatten schon immer einmal in der Woche einen Mittagstisch und haben den jetzt ausgeweitet auf 3-mal wöchentlich. Also wir können 3-mal wöchentlich regelmäßig mittags. Wir haben darüber hinaus noch weitere Essensangebote bei Festen zum Beispiel, dann am Nachmittag Biergarten oder Sommerfest oder Frühlingsfest oder Herbst, Wein, Bier und Käsefest. Das natürlich schon, und Weihnachten natürlich ganz besonders. Aber 3-mal in der Woche ist jetzt für unseren Stadtteil ausreichend. Wir haben, das Essen wird auch frisch gekocht bei uns, also frisch eingekauft und frisch gekocht aus frischen Zutaten. Also wir nehmen kaum irgendwelche Fertigprodukte. Also uns ist wichtig, dass die Menschen gesund ernährt werden, aber auch noch ein bisschen Freiraum haben, sich selber was zu machen. Also wir wollen da diese Aktivität auch nicht irgendwie beschränken, dass sie dann wie in einem Restaurant da nur so eine Vollversorgung kriegen. Das ist jetzt nicht der Sinn, sondern der Sinn ist, dass sie einfach in Gemeinschaft ihr Essen einnehmen können. Und wir haben Hochaltrige, die dreimal in der Woche kommen können, die sich einfach sonst schwer tun. Dann haben wir aber auch Menschen, die nach dem Kurs zum Mittagessen kommen. Die kommen dann nur einmal in der Woche, sodass ungefähr so 60 Leute in der Woche davon profitieren können.
Okay, aber das heißt, es ist auch wieder, da geht es auch um Begegnungen, sozialen Kontakt schaffen und so weiter. Geht aber wahrscheinlich schon für manche auch drum. Also so wie du gesagt hast, vielleicht bin ich nicht mehr so richtig in der Lage, das selber frisch zu kochen. Aber vielleicht kann ich es mir auch nicht leisten.
Ja, also es ist ja so, es gibt da auch, und da ist die Landeshauptstadt München auch sehr großzügig. Wir haben ein Budget für Menschen, die an der Armutsgrenze leben. Und die diese Schwelle, die ist ja in München wirklich hoch. Die errechnet sich aus dem Durchschnittseinkommen der Bevölkerung. Das liegt dann in München bei 1800 netto. Und das ist für Rentner ja eigentlich ein hoher Betrag, weil wenn man die Renten anschaut, die sind ja fast alle niederer als 1800, wenn es nicht noch die Betriebsrente oder Zusatzrente oder Mieteinkünfte oder Aktien oder Lebensversicherungen oder riesige Ersparnisse, wenn die jemand hat. Also es könnten noch viel mehr Menschen davon profitieren, von diesem Mittagstisch. Also Menschen, die 1800 Euro haben oder netto, die können kostenfrei bei uns Mittag essen. Und für die anderen, die müssen bezahlen. Das kostet dann 5 Euro pro Essen mit einer Suppe und einem Hauptgericht oder im Hauptgericht und eine Nachspeise und einen Kaffee oder Cappuccino gibt es da noch und das kostet 5 Euro.
Das heißt, das ist auch für wenn man in eurer Umgebung mittags was essen geht, wird man für 5 Euro nicht weit kommen. Da kriegt man nur den Cappuccino.
Ja, ganz genau. Okay. Also deswegen wollen wir eben auch für die Leute, die das zahlen müssen oder zahlen können, die liegen ja geringfügig über den 1800. Die sind deswegen auch nicht reich. Und deswegen wollen wir das für die natürlich auch bezahlbar halten. Also eine Zielgruppe, die uns fehlt, sind eigentlich die Reichen. Da frage ich mich, wo sind die reichen Alten in dieser Stadt?
Ja, die gibt es ja sicher auch. Und vielleicht ist es aber auch ganz gut, dass die nicht zu euch kommen, oder? Weil dann gibt es mehr Gelegenheit für Menschen, die es halt nicht so dicke haben, weil die können ja andere Angebote.
Ja, aber für eine Mischung wäre es jetzt schon mal ganz gut. Die würden auch davon profitieren. Ja. Es gibt schon Leute, also es gibt ja die unterschiedlichsten Menschen hier, die das aber auch so als ganz positiv erfahren, dass es Menschen gibt, die in einer ganz anderen Lebenssituation gelebt haben als man selbst. Mhm. Also man wird ja dann auch toleranter oder erfährt dann ganz, ganz viel. Während der Berufstätigkeit befindet man sich ja auch häufig in so einer Blase. Also man hat halt Kontakte zu Menschen, die einem irgendwie ähnlich sind und ähnlich im Beruf und vielleicht von den Einstellungen oder der Beruf hat auch ähnliche Einstellungen in anderen Bereichen. Und hier ist die Gemeinsamkeit erstmal nur, dass das alles ältere und alte Menschen sind.
Und die irgendeinen Bezug zur Maxvorstadt haben.
Ja, ja. Mhm. Aber die sich aufgrund ihrer Lebensgeschichte schon unterscheiden.
Ja, okay. Also du meinst, das könnte auch ein Aspekt von Vielfalt sein, der grundsätzlich auch willkommen wäre. Mhm. Okay. Ich habe mich gefragt, ob es besondere Zielgruppen oder Bedürfnisse gibt, auf die ihr eingeht. Also ich habe mir mal was aufgeschrieben, was ich so gelesen hatte. Also irgendwie in Richtung Männer, weil die scheinbar ein bisschen unterrepräsentiert sind. MigrantInnen, Demenzerkrankte, Angehörige, wirklich Menschen mit Krankheiten, Einschränkungen. Gibt es irgendwie besondere Lebenslagen, wo ihr sagt, das ist ganz typisch oder das ist ein großer Schwerpunkt? Oder sind es solche Gruppen? Oder was gibt es bei euch an besonderen Segmenten vielleicht auch?
Also Männer sind schon unterrepräsentiert, das stimmt. Die kommen meistens zur Beratung. Die sind es einfach aufgrund ihrer Lebensgeschichte, Lebenslauf gar nicht so gewöhnt, in Gruppen zu agieren wie Frauen. Also Frauen, die haben ja schon viel früher mit den Kindern Spielgruppen besucht und sind dann einfach, ja, gerade in den Generationen noch eher in Gruppen aktiv, während Männer dann zurückgezogen sind. Also wir fragen uns schon, wo sind die Männer jetzt hier in der Maxvorstadt? Es gibt viele, die auch verwitwet sind, allein sind und die melden sich dann eigentlich, wenn wirklich ein erhöhter Bedarf da ist. Also das ist so zu sehen. Es sei denn, die Männer, die sich bei uns engagieren, die sind aufgrund ihres Berufs oder aufgrund ihres Berufs einfach schon viel mehr in so Gruppenaktivitäten gewesen, dass sie das einfach in ihrem Rentnerdasein weiterführen. Mhm. Ja.
Was ist mit MigrantInnen?
Migrantinnen, also wir haben schon Migrantinnen hier, die sich aber gut, gut hier assimiliert haben. Also die Menschen mit Migrationshintergrund, würde ich jetzt mal sagen, die eigentlich gar nicht so als Migrant mehr wahrgenommen werden wollen, die gut hier integriert sind. Also wir haben viele aus Kroatien, Rumänien, zum Beispiel Spanien, Italiener, wenige Türken, das gibt's ganz wenige in der Maxvorstadt, aber da merkt man halt schon, dass es auch ein Stadtteil ist mit diesem Univiertel, da gibt's eben dann Engländer, Amerikaner, Franzosen, so.
Mhm. Ja, die einen Bezug zur Uni haben.
Ja,
okay. Was ist mit Demenzerkrankungen? Spielt das eine Rolle für euch und eure Angebote?
Ja, also das spielt immer mehr eine Rolle. Also da melden sich auch viele Angehörige, Kinder, die demenziell erkrankte Eltern haben. Also ein Risiko an Demenz zu erkranken ist ja einfach auch das fortschreitende Alter. Also früher sind weniger Menschen an Demenz erkrankt, weil sie einfach gar nicht so alt wurden. Und das wird jetzt halt zunehmend ein Thema. Wir haben schon Menschen mit demenziellen Veränderungen, wo wir das auch merken und versuchen, die aber so lange wie möglich noch im normalen Leben zu halten oder ihnen das normale Leben zu ermöglichen. Wir haben da Kontakt zu Marion von Tessin. Das ist eine die haben so Tagesangebote, Tagespflege für Demenzerkrankte. Da vermitteln wir oder haben auch so eine Klinik, um erstmal so eine Diagnose zu ermöglichen. Aber da gibt es natürlich schon die Phase, wenn das so schleichend ist, wie lange können die Leute noch zu Hause wohnen. Und die Menschen, die einfach so gut strukturierten Alltag hatten, die können das einfach viel länger, weil sie einfach so ihren ritualisierten Tagesablauf durchführen. Und dann geht es noch. Und wenn die Gruppen hier, die Qigong-Gruppe zum Beispiel, da war eine Dame, die kam noch ganz lange, die wurde dann immer angerufen von den anderen Teilnehmern, du, heute Mittag 15 Uhr treffen wir uns, sonst hätte die das einfach vergessen. Ja.
Genau. Aber das heißt, ihr tragt auch, weil das gibt ja auch ein Stück Struktur, eure Angebote, heißt, das kann auch zur Prävention ein Stück weit auch beitragen.
Ja, ja, klar. Mhm. Also natürlich auch so geselliger Tanz. Das sind so Kreistänze, das ist ja auch ein Gedächtnistraining, was da durchgeführt wird.
Weil die Bewegungsabläufe, was passiert jetzt als nächstes?
Klar, und genau, ich muss mir das merken, muss mich dann bewegen und zum richtigen Zeitpunkt das Richtige machen. Das ist präventiv natürlich hilfreich, ganz klar. Oder Englischkurse, die ganzen Kursangebote sind hilfreich. Aber wenn das natürlich fortgeschritten ist, wir haben dann schon Kontakte zur Alzheimer-Gesellschaft und zu Psychotherapeuten, die sich mit dem Thema besser auskennen. Aber natürlich versuchen wir schon, den Menschen so lange wie möglich auch noch selbstbestimmt mit Unterstützung zu leben und auch hier die Angebote wahrnehmen zu können.
Mhm. Welche Rolle spielt denn Einsamkeit bei euren BesucherInnen? Du hast schon gesagt, es sind viele Single-Haushalte auch, was ja erstmal nicht heißt, dass man keine sozialen Kontakte hat, aber wie, Ist das ein Thema, Einsamkeit, für euch?
Einsamkeit ist ein ganz wichtiges Thema. Es ist ja auch, es erfordert Vertrauen, dass jemand sagt, ich bin einsam. Weil wenn ich formuliere, ich fühle mich einsam, das wird ja mit so einem Defizit belegt. Der andere könnte denken, ich habe keine Freunde oder warum hat der keine Freunde, warum ist der einsam? Also das ist ja ganz viel Vorlauf, bis das jemand sagt, ich fühle mich einsam. Und wenn dann jemand kommt und sagt, ich habe jetzt eine Woche mit niemandem gesprochen, dann kann man sich vorstellen, was da für ein Redebedürfnis ist. Mhm. Also da geht es dann auch darum, also so eine Kernkompetenz von uns muss auch sein Zuhören und aufmerksames Zuhören, weil solche Mitteilungen, die werden ja oft so nebenbei gemacht, so in einem Nebensatz. Und sich zurückzunehmen, Raum zu lassen für das, was die Menschen dann einfach sagen wollen. Also das dann in der Gruppe gut zu moderieren, dass da jeder zum Zug kommt, dass sie sich zuhören, dass die nicht gleich irgendwie so Kontraargumente bringen oder Ratschläge, mach doch das und das, sondern dass es möglich wird, so eine Akzeptanz zu schaffen, dass dieses aussprechen können, ohne dass es bewertet wird. Mhm. Also das finde ich so ganz wichtig. Und manche Sachen, die schwierig sind im Alter, die können wir auch nicht wegtherapieren, wir können sie auch nicht wegorganisieren, wir können sie nicht wegmachen, sondern die sind einfach schwierig. Ja, wir können Verbesserungen erwirken im Alltagshandeln durch hauswirtschaftliche Unterstützung, durch Vermittlung von Pflegediensten, indem wir gucken, wie gut arbeitet der Pflegedienst tatsächlich, indem wir gucken, wie läuft die Kommunikation mit der Hauswirtschaftskraft, die wir vermittelt haben. Klappt es oder gibt es da irgendwie
Probleme?
Ja, das sind ja oft so ganz viele Kleinigkeiten. Wenn jemand zum Beispiel sein Haushalt immer noch alleine gemacht hat und dann schafft er es aber einfach nicht mehr. Und jeder sieht schon, die schafft es einfach nicht mehr. Und wir vermitteln dann so eine Hauswirtschaftskraft dann und die packt da richtig an und putzt und macht und so. Und die arme Frau denkt, um Gottes Willen, ich kann jetzt gar nichts mehr. Wie läuft dann die Kommunikation? Also das ist wichtig, dass wir das dann begleiten, damit es gut läuft, dass sich dann die Hilfebedürftige nicht überrannt fühlt von der Helferin, die dann plötzlich alles kann und sie selber gar nichts mehr, sondern dass da einfach immer so ein Gespräch ist. Und das erfordert halt natürlich Aufmerksamkeit und auch Zeit natürlich.
Das ist ein gutes Stichwort, Aufmerksamkeit und Zeit. Du hast schon ein bisschen skizziert, aber vielleicht sagst du nochmal, wer arbeitet denn bei euch? Also was hast du an Ressourcen und an Kompetenzen in dem Team?
Also ich bin Sozialpädagoge von Beruf, war zuvor Erzieherin im Kindergarten und habe dann auch ganz lang in so einer Familienbildungsstätte gearbeitet, also mit erwachsenen Kindern und jetzt eben mit alten Menschen. Also das finde ich ganz gut, wenn man so ein breites Spektrum hat. Aber meine Kolleginnen, die sind auch alle, oder Kollege, Sozialpädagoge oder so Gesundheitsmanager das sind unsere Kernkompetenzen vom Studium her, aber natürlich ist wir sind da Generalisten, weil das ist ja ein breit gefächertes Studium und man spezialisiert sich dann ja in bestimmten fachlichen Gebieten, ganz klar. Aber was es eben erfordert, ist dann so eine Beratungskompetenz und eine so Kommunikationstraining, dass man, wie man dann einfach Gruppen moderiert, damit sich das Gegenüber auch gut fühlt. Und dann haben wir eben zwei Hauswirtschaftskräfte, die sind keine Hauswirtschaftsleiterinnen, sondern das sind Hauswirtschaftsassistenten. Und da hatten wir ganz großes Glück, weil wir haben da wirklich zwei ganz kompetente Frauen, die auch mit dem Migrationshintergrund und die sehr gut kochen, sehr gerne kochen. Bei der einen ist Backen noch ihre Leidenschaft, also das liebt sie besonders. Also die haben beide angefangen. Die eine sagte, sie weiß gar nicht, ob sie für so viele Leute kochen kann. Hab gesagt, ja, sie soll erstmal anfangen mit dem, was sie gut kann. Und dann wächst man ja rein. Die andere, die kommt aus Kroatien. Die andere, oder Serbien. Und da ist man ja im Familienverbund schon auch gewöhnt, für größere Gruppen irgendwelche Mahlzeiten vorzubereiten. Die andere Hauswirtschaftskraft kommt aus Polen. Und da trifft sich ja auch oft der ganze Familienverbund. Und da war es, für die war es jetzt kein Problem, für 30 Personen zu kochen. Das ist ganz normal. Und die lieben das auch so, dieses Gesellige. Da sind wir Deutsche ja eher ein bisschen zurückhaltend.
Okay, also das heißt, du hast im Schwerpunkt sind SozialpädagogInnen, dann hast Hauswirtschaft, ich glaube, es gibt noch Verwaltungsstellen.
Eine Verwaltungskraft haben wir, ja, das ist eine halbe Stelle, die ist auch ganz wichtig, weil irgendwie müssen ja auch die Bürokratie, muss ja auch irgendwie funktionieren.
Beherrscht werden, ja genau. Okay, und was würdest du sagen, was motiviert dich und das Team, jetzt halt genau diese Arbeit zu machen?
Also in der sozialen Arbeit bietet die Arbeit im ASZ ganz viel Freiraum, ganz viele Möglichkeiten, seine Ideen einzubringen, sich zu entfalten, zu gucken, was ist möglich. Also kein Tag ist wie der andere. Ja, man hat einfach ganz, ganz viele Möglichkeiten. Also man hat Freiheit und Verantwortung zusammen, das ist ganz wichtig. Aber das motiviert uns, weil wir auch so positives Feedback von unseren Leuten und von den Menschen bekommen, die zu uns, die uns aufsuchen.
Aber ich habe mir gleichzeitig gedacht, du hast ja schon ein bisschen drüber gesprochen, was sind da so für Zielgruppen, was für Herausforderungen im Alltag. Du hast auch besprochen oder beschrieben, was ihr so beraten müsst und so weiter. Also ich hatte schon den Eindruck, und jetzt bin ich natürlich kein Sozialpädagoge, kann mir das gar nicht, aber ich finde, das ist ja schon, das ist auch sehr eine große fachliche Breite. Und ich würde vermuten, dass das, also ich habe für mich die Frage, wie anspruchsvoll ist es denn auch aus der sozialpädagogischen Perspektive? Ist schon anspruchsvoll,
oder? Ja, natürlich. Also man trägt ja schon auch Verantwortung, da die richtigen Maßnahmen zu treffen. Natürlich. Und man muss sich in dem gesamten sozialen Netz in München gut auskennen. Man braucht genügend Netzwerkpartner. Also wir haben jetzt kein Wissen in der Tiefe über Demenz zum Beispiel. Oder wir haben kein Wissen in der Tiefe zu bestimmten Krankheiten. Aber deswegen haben wir auch Kontakte zu den Ärzten, zu den Kliniken, zum Sozialbürgerhaus. Ja, was uns ganz wichtig ist, wenn wir dann jemand weiterschicken, dann sage ich immer zu den Menschen, sie sollen mir eine Rückmeldung geben, ob das dann überhaupt der richtige Ansprechpartner war und ob das dann positiv war. Sonst gucken wir nochmal neu.
Macht ihr dann viel auch für euch selber fachliche Fortbildung? Also gerade du hast gesagt, ihr seid jetzt keine Expertinnen für das Thema Demenz, aber ihr habt euch sicher natürlich schon auch in einem gewissen Maß damit beschäftigt, oder?
Ja, also wir haben jetzt vom Roten Kreuz aus einmal im Jahr Klausurtage, wo sich alle ASZs, alle BRK-ASZ treffen, um irgendwie eine Art Fortbildung zu machen bei den Klausurtagen, aber auch um sich auszutauschen. Es geht darum, sich da einfach so in der Gruppe zu treffen, sich auszutauschen, aber natürlich auch mit einem fachlichen Input. Das ist ganz wichtig. Dann gibt es von der Stadt München ganz, ganz viele Fortbildungen zu allen Themen. Da kann man dranbleiben. Dann haben wir auch so eine Beraterrunde in den BRK-ASZ, wo dann diese Beratungsthemen besprochen werden. Also da können wir uns immer gegenseitig Hilfe holen. Wir können auch Supervision in Anspruch nehmen und ja, haben auch so ein Fortbildungsbudget, das ist alles möglich.
Genau, Supervision habe ich mich auch schon gefragt, weil natürlich sicher auch mal, also das sind ja sicher manchmal auch anstrengende oder auch belastende Situationen oder Gespräche oder Lebenssituationen, mit denen man da in Kontakt kommt. Also das heißt, ihr schaut schon auch auf euch und also das Thema Supervision ist für euch auch irgendwie präsent, dass da niemand jetzt alleine auch bleibt, vielleicht, weil geht es ja immer auch darum, sich abzugrenzen, möglicherweise von dem Leid, was sicher eine oder andere Klientin auch erlebt, oder?
Ja. Also das ist ja auch der Unterschied zwischen Mitleid und Mitfühlen. Wenn man mitfühlt, dann hat man trotzdem noch die Distanz und ist da ein Profi und sieht halt, wo die Problematik des anderen ist, wenn man dann nur mitleidet, dann hilft es dem anderen ja nichts. Doch, also da können wir schon Supervision, hatten wir auch eine Zeit lang ganz, ganz regelmäßig und dann haben wir das irgendwie gelassen, weil uns da hatten wir dann keine Themen und ja, dann liegt das halt erstmal brach. Aber ich denke, dass das jetzt im Moment gerade wieder so ein Zeitpunkt gekommen ist, wo Supervision wichtig
ist. Drauf schaut. Okay. Du hast es jetzt beim Mittagstisch schon angesprochen. Also mir geht es jetzt nochmal ein bisschen um die finanzielle Dimension. Also was kosten eure Angebote? Weil ich habe auch gesehen, bei den Kursangeboten stehen ja auch zum Teil Preise, die sind auch sehr unterschiedlich und so weiter. Und ich hatte gleichzeitig auch den Eindruck, und das hast du jetzt auch für den Mittagstisch schon beschrieben, also sprich, ein Ziel, glaube ich, ist ja schon, dass möglichst alle Menschen im Stadtteil sich die Angebote vom ASZ leisten können. Also es soll jetzt ja niemand ausgeschlossen werden, weil es finanziell nicht geht. Aber vielleicht kannst du das mal ein bisschen beschreiben, was heißt denn das konkret? Also du hast schon mal einmal beschrieben, was so auch das Budget für, ich kann den Mittagstisch kostenlos hergeben, aber wie regelt ihr das, dass sich alle das leisten können? Was spielt da alles eine Rolle?
Ja, dann haben wir noch so ein Teilhabebudget auch von der Stadt München. Die Kurse und Veranstaltungen kosten für die Menschen mit wenig Geld nur die Hälfte. Also die sind sowieso relativ kostengünstig und davon nur die Hälfte oder in Ausnahmen können die auch mal komplett kostenfrei sein. Also das liegt dann in unserer fachlichen Kompetenz, das dann zu entscheiden.
Oder beurteilen. Ja. Okay.
Also wenn jemand, weil er sich einsam fühlt oder weil er jetzt so langsam mal ein bisschen Kontakt kriegt, einfach mehrere Kurse besuchen muss, weil es ihm gut tut, dann wird es auch, wenn man die Hälfte zahlt, irgendwie teuer. Und dann kann der da auch mal umsonst kommen. Das ist okay. Also wir haben da ausreichend Geld dafür.
Also sprich, am Geld wird es am Schluss nicht scheitern.
Auf keinen Fall.
Und ihr managt das irgendwie.
Ja, auf keinen Fall. Auch bei den Ausflügen, das ist alles machbar.
Okay.
Wir haben auch noch Stiftungsgelder, immer mal wieder so Spenden, die bei uns ankommen, die wir dann verteilen können. Also da sind wir gut aufgestellt. Oder es gibt ja auch so Stiftungen über die Landeshauptstadt München. So darüber wird unser Schachkurs zum Beispiel komplett finanziert. Der ist kostenfrei. Oder es gibt auch so kulturelle Angebote in Museen, die sind auch kostenfrei. Kultursalon heißt da dieses Format, das wir auch mit nutzen. Oder mit dem Bund Naturschutz haben wir so eine Kooperation Landpartie. Da ist die Verköstigung jetzt auf dem Bauernhof auch kostenfrei mittlerweile. Also das ist auf jeden Fall machbar.
Du hast vorhin schon mal kurz angesprochen bei den Angeboten, dass zum Teil auch ehrenamtliche bestimmte Leistungen halt ermöglichen. Welche Rolle spielen denn Ehrenamtliche im Alten- und Servicezentrum?
Also die sind ganz wichtig im ASZ, sind ein ganz wichtiger Teil. Auch die Bevölkerung, die das ASZ in der Maxvorstadt haben wollte, also die haben ja schon lange an den Bezirksausschuss Anträge gestellt, bei der Stadt Anträge gestellt. Warum haben wir kein ASZ? Also die Bevölkerung in Maxvorstadt wollte ein ASZ für sich haben, um sich dann dort auch einbringen zu können. Das ist schon mal eine ganz gute Voraussetzung. Also die wollten dann da gleich ehrenamtlich tätig sein. Natürlich, also wir hatten eine Dame, Regieassistentin, die hat jahrelang hier Filme gezeigt, die ist jetzt leider verstorben. Jetzt haben wir einen anderen Ehrenamtlichen, der den Part übernommen hat. Wir haben so eine Handy-Laptop-Übungsstunde, kostenfrei. Das ist so ein Einzelangebot. Also es gibt diese Medienkurse natürlich in der relativ überschaubaren Gruppe, aber darüber hinaus noch so Einzelangebote. Wenn jemand mit seinem Handy nicht klarkommt, dann kann er 1:1 eine Stunde lang seine Fragen beantwortet bekommen.
Von einem Experten, der das quasi
ehrenamtlich macht. Genau, von einem Ehrenamtlichen, ja.
Okay. Wie viele hast du ungefähr?
Also wir haben so ungefähr 50 Ehrenamtliche.
Okay. Und das heißt aber, die machen, also du hast schon beschrieben, so ein Angebot da zu machen, aber die könnten theoretisch alles machen. Also was ich, wenn die, du hast gesagt, das Beet oder der Garten wird irgendwie ehrenamtlich gepflegt.
Der Garten wird ehrenamtlich gepflegt, genau. Genau, das Gartenbeet. Die können beim Kochen mitmachen, brauchen sie halt nur eine Infektionsschutzbelehrung oder beim Service, bei den Veranstaltungen oder Vorbereitungen. Also wir haben immer ganz wunderbare kulinarische Angebote. Also die sehen auch richtig schön aus. Also ganz, die können alle gut, sehr gut kochen. Und also wir legen dann auch Wert, dass die Tische schön gedeckt sind mit Tischdecke und Blumen und dass das Essen auch fürs Auge ein Augenschmaus ist und nicht nur für den für den Magen, da können Sie sich einbringen oder auch Bibliotheksbüchereien nennt der Herr, das ist ihm wichtig. Die Bücherei macht er die Beratung, gibt Programme weiter mit Ausstellungen in München, gestaltet unser Schaufenster da vorne oder wir haben Ehrenamtliche im Telefondienst, dann haben wir Ehrenamtliche im Besuchs- und Begleitdienst, das ist auch ganz wichtig. Das ist ein regelmäßiges Angebot. Die gehen einmal in der Woche für circa 2 Stunden jemanden besuchen, der nicht mehr ins ASZ kommen kann oder unternehmen mit ihm gemeinsam irgendetwas, gehen gemeinsam ins Museum oder spazieren oder auch nur ein kleines Stück um das Haus oder gemeinsam zum Einkaufen, lesen vor. Also da haben wir im Besuchs- und Begleitdienst ungefähr so 15 bis 20 Leute. Da melden sich jetzt auch ganz neu eine ganze Menge Migranten, die das machen wollen. Auch Studenten, die da Interesse dran haben. Das ist jetzt so seit 2 Jahren, ist mir vorher gar nicht eingefallen, aber so seit 2 Jahren haben wir da immer eine größere Nachfrage von Menschen, die hier beruflich arbeiten oder noch studieren, weil die von ihrem kulturellen Hintergrund jetzt ihre Großeltern nicht mehr bei sich haben, aber für sie ist es in ihrem Lebenskonzept irgendwie ungewöhnlich, dass in ihrem Alltag keine alten Menschen auftauchen. Okay. Das ist so ungewohnt und das möchten sie gern zu sich reinholen. Das ist da dieser Aspekt. Da haben wir jetzt einige Migranten vermittelt, auch im Besuchs- und Begleitdienst. Das ist auch ganz, ganz spannend.
Aber das finde ich spannend, weil ich habe gerade überlegt, ob das die Menschen, die sich hier ehrenamtlich engagieren, also insbesondere auch, wie alt die sind, also ob das Menschen sind, die eigentlich quasi aus euren BesucherInnen-Klientel kommen oder ob das eben ganz andere und vielleicht auch viel jüngere sind.
Beides. Also wir haben ganz viele, die zugleich die Angebote als Besucher nutzen und dann aber auch ehrenamtlich tätig sind. Das ist auch eine ganz spannende Sache, weil die dann beides nutzen. Und man dadurch vermeiden kann, dass sie so als übergeordneter Ehrenamtlicher da diesen armen, hilfsbedürftigen Alten jetzt irgendwie betreuen oder mit ihm spazieren gehen, sondern dadurch, dass sie so beide Sachen, beide Rollen kennen, ist es viel leichter möglich, auf Augenhöhe miteinander umzugehen. Und das finde ich auch ganz wichtig, weil gerade die Würde ist ja im Alter ganz wichtig und da sind die meisten Menschen ja auch sehr sensibel.
Man kann auch die ganzen Talente und Erfahrungen, die halt gesammelt haben, können sie aber halt auch dann einbringen.
Ganz
oder?
Genau, ganz genau. Und aber die jungen Migranten oder Studenten, die da jetzt kommen, die bringen halt was anderes mit. Also die bringen dann noch so eine Lebendigkeit oder ermöglichen dann den älteren Menschen noch am Tagesgeschehen ganz anders teilzunehmen, weil sie nochmal ganz andere Themen bekommen. Die erzählen dann von ihrem Studium, wie es geht wir haben jetzt einen, der schreibt gerade eine Masterarbeit und hängt da ein bisschen und die Dame, die er besucht, hat viele Jahre in Amerika gelebt und kam dann wieder nach Deutschland zurück und hat dann, und sie tröstet ihn jetzt immer. Also jetzt hat sie das gerade im Moment so ein bisschen umgekehrt und tut beiden aber so gut. Auch der älteren Dame, dass sie jetzt da diesem Studenten da irgendwie beistehen kann. Oder ihn dann positiv und aufrichten kann, ja. Und sonst kam er eben und ist mit ihr spazieren gegangen und einkaufen und jetzt macht sie das. Und das ist eine tolle Sache. Oder was wir jetzt ja auch haben seit letztem Jahr, ist dieses interkulturelle Kochen. Das ist ja auch ein Projekt vom Roten Kreuz. Das ist auch ganz toll. Einmal im Monat haben wir das hier in der Max-Vorstadt. Und es ist auch sehr bereichernd für alle Beteiligten.
Genau, dazu gibt es übrigens für die Hörerinnen und Hörer gibt es eine eigene Podcast-Folge mit dem Harris, der das mal erzählt hat, was sie da machen von den International Volunteers. Die verlinken wir natürlich in den Shownotes. Wie funktioniert denn so die Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Ehrenamt? Weil jetzt hast du gesagt, das sind also 50 Ehrenamtliche und das ist natürlich eine totale Chance, weil die das ja erweitern und bereichern und so weiter. Gleichzeitig braucht es da sicher auch eine Art von Betreuung oder Kommunikation. Also wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen deinem beruflichen Team und diesen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern?
Also wir haben eine Kollegin, die hauptsächlich für die Ehrenamtlichen zuständig ist. Also das finde ich auch wichtig, dass die da einen festen Ansprechpartner haben. Die bietet zum Beispiel immer am Anfang vom Quartal und am Ende vom Quartal eine Tertialseinteilung für die Ehrenamtlichen, die hier im Haus tätig sind. Die können dann sich melden, bei welchen Veranstaltungen sie mitmachen wollen oder ob sie einen Programmpunkt bringen wollen, dann wird es einfach ins Programm mit eingepflegt. Also wir haben zum Beispiel auch einen Studenten, der ist sehr an Opern interessiert, der macht immer so Opern-Workshops und zeigt dann Opern, erklärt die und spielt dann unterschiedliche CDs vor oder Filme, Videos. Und der bringt halt ein, was er machen will. Und wir versuchen das dann ins Programm zu integrieren. Also wir reden einfach miteinander. Die Ehrenamtlichen im Besuchs- und Begleitdienst, die bekommen dann natürlich schon auch intensive Gespräche. Also die müssen zum Beispiel mitbringen ein polizeiliches Führungszeugnis. Das ist die Voraussetzung. Und das sortiert natürlich die Kolleginnen dann bei sich in den Dokumenten ein und ist da auch der Ansprechpartner.
Das heißt, da geht es ein bisschen um Prävention sexualisierter Gewalt, oder? Dass man ja irgendwie aufpasst.
Oder Straftat.
Irgendwas, was jetzt genau vielleicht nicht gut ist, wenn die im häuslichen Umfeld auftaucht.
Ja, natürlich auch Diebstahl oder Betrugssachen. Ja, okay. Das geht ja einfach, geht ja natürlich nicht. Es ist so, wenn dann ein Ehrenamtlicher vermittelt wird als Besuchsdienst, dann findet zunächst ein Gespräch bei dem Betroffenen statt, der sich das wünscht, der einen Besuch gerne haben möchte. Und dann guckt man die häusliche Situation an, ist das überhaupt möglich oder wer könnte da passen? Und dann geht die Kollegin mit dem ausgewählten Ehrenamtlichen zu Besuchenden hin, um sie kennenzulernen.
Okay.
Mhm. Um sie kennenzulernen. Und dann hat jeder noch so eine Zeit, sich zu überlegen, ob das passt und sich dazu entscheiden. Dann können die sich ein paar Mal treffen und dann guckt man halt, wie es funktioniert.
Mhm.
Ja, aber das Ganze wird dann schon begleitet und man ist einfach immer ein Sprechpartner. Es gibt dann auch so regelmäßige Treffen, so alle paar Monate, mindestens viermal im Jahr, um sich einfach auszutauschen. Dass auch alle Ehrenamtlichen im Besuchs- und Begleitdienst sich kennen, so voneinander hören und da noch so fachliche Inputs kriegen oder eine Fortbildung angeboten bekommen. Das ist alles möglich. Also da ist eine Kollegin hauptsächlich für die Ehrenamtlichen zuständigen, aber natürlich alle anderen auch. Wir sind ja schon ein relativ kleines Team und im Grunde muss ja jeder irgendwie einspringen können.
Ja.
Unser Anspruch ist sowieso, auf Augenhöhe mit den Menschen, die zu uns kommen, umzugehen. Und von daher ist es eigentlich kein Problem mehr. Mhm. Also ich finde, jeder, der sich ehrenamtlich einbringen will, muss auch die Möglichkeit haben, irgendwas finden wir dann schon für den. Und es ist auch wichtig, ja, aber es ist dann schon so eine Haltungsfrage. Wie sehen wir uns? Sehen wir uns dann als Dienstleister für die Leute, die sich verwirklichen wollen? Oder sagen wir sind hier da die Bestimmer und sagen, wo es lang geht und ihr könnt euch da halt einbringen, wo ihr wollt. Das ist was ganz anderes, ja.
Ja, absolut. Man würde ja sagen, also ein Thema im Ehrenamt ist ja so ein Stück Eigenwilligkeit auch, also dass man sagt, also es kommt natürlich sicher darauf an, was die Menschen wollen und suchen.
Freiheit.
Aber es gibt schon auch, glaube ich, welche, die den Gestaltungsspielraum auch suchen und schätzen.
Natürlich, ja.
Genau.
Ja.
Die AZ sind in den Stadtteilen, du hast auch schon gesagt, dass es ganz viel Kooperationspartner gibt. Deswegen war mir nochmal wichtig, also wie wichtig ist denn tatsächlich dieser Stadtteilsbezug und mit wem arbeitet ihr da so zusammen? Was ist das Netzwerk, was ihr da baut?
Also der Stadtteilbezug ist schon wichtig, weil wir ja auch im Stadtteil verschiedene Veranstaltungen anbieten. Wir haben zum Beispiel auch ein Veranstaltungspunkt ist Altes Handwerk und da gucken wir, was gibt's für Handwerksbetriebe in unserem Stadtteil. Wir wollen auch, dass die Menschen hier im Stadtteil ihren Stadtteil als liebenswert erfahren und den Stadtteil, also manchmal kennt man ja den eigenen Stadtteil am schlechtesten, in dem man wohnt. Also man geht ja immer so die gleichen Wege und dann den eigenen Stadtteil kennenzulernen, ist ja total interessant. Und ja, so vom Netzwerk, haben wir so eine Fachbasis Max-Vorstadt, wo wir mit den anderen sozialen Einrichtungen verknüpft sind, uns auch 4 oder 5 Mal pro Jahr treffen, um dann auch mal eine gemeinsame Fortbildung zu machen. Einen engen Stadtteilbezug haben wir auch zu den Kirchen. Die sind auch ein ganz wichtiger Ansprechpartner, weil die ja auch noch Besuchsdienste machen oder viele Menschen aus ihren Gottesdiensten kennen, gerade ältere Menschen. Das ist ganz wichtig, die dann auch auf uns zukommen, wenn sie da an ihre Grenzen, kommen, wenn sie dann merken, der Mensch braucht irgendwie noch weitere Unterstützung, so im Alltag, in der Hauswirtschaft oder eben finanzielle Unterstützung oder auch Vermittlung zu Ärzten oder Essen auf Rädern oder kommt, wenn jemand einfach nicht mehr so zurechtkommt, dann haben wir da einfach persönliche Kontakte, die das erleichtern, den Weg zu den Betroffenen zu finden, als wenn wir uns ganz fremd wären. Dann haben wir auch Pflegedienste im Stadtteil. Das ist uns auch ganz wichtig, die wir persönlich kennen und die wir dann guten Gewissens zu Leuten schicken können. Da ist auch mittlerweile so ein Netz gewachsen von Ansprechpartnern, wo es gut funktioniert, glücklicherweise.
Okay, das heißt, ihr habt schon einen sehr intensiven Austausch, aber das heißt, ihr kennt auch sehr gut, insbesondere halt Angebote oder Expertinnen und Experten, die jetzt für diese Zielgruppe in dem Stadtteil da unterwegs sind. Oder ich stelle mir vor, jetzt im Kontext von Demenz zum Beispiel wird es wahrscheinlich mit der Alzheimer-Gesellschaft oder so einen Kontakt geben. Also das heißt, ihr seid da schon irgendwie intensiv im Dialog und das macht vielleicht auch mal meinen Weg kurz. Oder
ja, so. Ja.
Ich sage, okay, ich weiß schon, wen ich anrufen muss und dann läuft es.
Ganz genau. Das ist ganz wichtig. Und gerade dieser hauswirtschaftliche Bereich ist uns auch ganz wichtig. Da haben wir viele Anfragen, dass die Leute nicht mehr gut zurechtkommen mit dem Putzen oder gerade Vorhänge aufhängen oder oben auf dem Schrank sauber machen oder mit dem Einkaufen. Das ist schwierig. Da gibt es wenig nachbarschaftliche Hilfen, die man da vermitteln kann. Der Bedarf ist sehr viel höher als die Nachfrage ist viel größer als das, was wir bedienen können. Und die Dienste, diese Nachbarschaftshilfen sind oft ausgebucht, aber wir haben da eben engen Kontakt und guten Draht und fragen dann immer wieder mal nach, dass es dann auch funktionieren kann und haben jetzt auch die Möglichkeit, also das ist auch so eine Besonderheit im ASZ Max-Vorstadt, dass der Stadtrat im Dezember 2023 es geschafft hat, noch ein bisschen Geld locker zu machen für 5 ASZ, die so eine hauswirtschaftliche Unterstützung vom Haus aus anbieten können. Das hat einen ganz großen Vorteil, weil manche Menschen, habe ich ja vorhin schon versucht zu sagen, haben auch so eine Scheu, so eine Hilfe anzunehmen. Und wir haben dann eine Hauswirtschaftskraft, also eine Sozialpädagogin mit 8 Stunden kann das unterstützen, also so im Gespräch. Und dann haben wir eine Hauswirtschaftskraft mit 32 Stunden. Da könnten unsere Hauswirtschaftskräfte ihre Stunden erhöhen, um dann Leute zu unterstützen, die einfach Hilfe brauchen. Und zwar punktuell nach einem Krankenhausaufenthalt zum Beispiel vorübergehen. Oder wenn jemand sich sein Handgelenk, wir hatten eine, die hat sich 2 Handgelenke gebrochen.
Kann im Prinzip nichts mehr machen und für diese Zeit kann dann jemand.
Und da musste man dann nicht jemand Fremdes einschleusen, sondern da hätte man dann jemand aus dem ASZ, die da hingehen kann, um einfach zu unterstützen. Also da wäre dann diese Vertrauensbeziehung schon geschaffen worden. Weil unsere Hauswirtschaftskräfte, die verstecken sich ja nicht in der Küche, sondern die sind ja auch im Kontakt mit den Leuten. Und das ist dann ganz wunderbar. Oder wenn jemand einen Hexenschuss hat oder es gibt ja alles Mögliche, wo man krank ist und dann übergangsweise Hilfe braucht. Oder wenn jemand dauerhaft natürlich Unterstützung braucht, dann kann diese Übergangsphase hilfreich sein, um einfach einen Dienst zu finden, der danach hingehen kann. Also das ist ganz, ganz wunderbar. Also da wurden wir ja auch aus ASZ Max-Vorstadt ausgewählt, weil wir so kooperativ und bedürfnisorientiert arbeiten. Ja,
seid ihr positiv aufgefallen quasi. Ich habe in dem Konzept vom Sozialreferat habe ich gelesen, dass die Alten- und Servicezentren sollen auch Lobbyarbeit machen für SeniorInnen und ihre Bedürfnisse und ihr sollt auch irgendwie anwaltschaftlich quasi für diese Zielgruppe und die Bedürfnisse eintreten. Mhm. Wie machst du denn Lobbyarbeit für SeniorInnen?
Ja, gute Frage, ja. Das ist eine gute Frage, indem man erstmal die älteren Menschen kennenlernt und wahrnimmt und auch deren Fähigkeiten wahrnimmt. Also sie nicht nur als bedürftig einschätzt. Also der allererste Schritt an dieser Lobbyarbeit ist, dass wir als Mitarbeiter wirklich reflektieren, mit wem haben wir es denn da zu tun, um überhaupt zu verstehen, was sind es für Menschen, um dann auch eine Lobbyarbeit zu machen. Also wir sammeln natürlich schon die Bedarfe, also auch die Lücken, die es im sozialen System gibt und formulieren die dann auch gegenüber in den Leitungsrunden, in den Gremien, in denen wir sind, bei den Klausurtagen, in der Politik, gegenüber des Sozialreferats oder gegenüber unserem Träger, dem BRK natürlich, weil wir so dicht dran sind.
Hast du das Gefühl aber, dass das, also A, ist das vielleicht so ein bisschen unterrepräsentiert, dass für diese Interessen eingetreten wird und andersrum, wenn ihr dafür eintretet, habt ihr das Gefühl, dass dazugehört wird oder hast du das Gefühl, das ist jetzt keine Zielgruppe, die besonders gehört wird?
Naja, also das ist eine Zielgruppe, gegenüber der es viele Vorurteile gibt. Also ich finde, ein wichtiger Bereich ist erstmal den Blick für die Leute zu schärfen, da genau hinzugucken, wie ist denn deren Lebenssituation überhaupt? Also alte Menschen auch nicht nur als Wirtschaftsfaktor zu sehen. Natürlich, ich meine, die Reiseveranstalter, die Kreuzfahrtschiffe sind auch interessiert an alten Menschen. Aber natürlich nur, dass die dort ihr Geld ausgeben. Wir sind halt ein Wegbegleiter durch das ganze Alter hindurch. Und es hat halt unterschiedliche Phasen und unterschiedliche Gesichter. Und Lobbyarbeit finde ich auch wichtig zum Thema Pflege, Versorgung zu Hause. Einfach ein würdevolles Alter, dass ein würdevolles Alter überhaupt möglich ist. Und man muss schon sehen, dieses Ziel, das die ASZ haben, selbstbestimmtes Leben zu Hause so lange wie möglich, ist natürlich ein hehres Ziel. Aber man muss schon genau gucken, was bedeutet es. Es ist nämlich dann auch kostenintensiv, wenn man lange selbstbestimmt zu Hause leben soll. Im 5. Stock ohne Fahrstuhl muss man sich überlegen, wie kommt man dann da runter. Also die Transportdienste vom 5. Stock ins Erdgeschoss. Es gibt ja Fahrdienste von den Wohlfahrtsverbänden, die sind aber irrsinnig teuer. Und da fragt man sich, warum ist es so teuer? Die Versorgung ist einfach mangelhaft teilweise von den Pflegediensten oder nicht ausreichend, was die Bedürfnisse der Menschen anbelangt. Und da denke ich, ist es schon wichtig, im öffentlichen Bewusstsein, ein öffentliches Bewusstsein dafür zu schaffen, dass der Mensch nicht nur vom Brot allein lebt, sondern dass da noch ganz viel anderes dazugehört. Und es reicht eben nicht aus, wenn der Pflegedienst selbst dreimal am Tag, morgens, mittags, abends, 10 Minuten oder mal 20 Minuten zum Duschen und abends nochmal 5 Minuten das Essen hinstellt. Das reicht nicht aus, um ein würdevolles Alter zu haben. Wir haben ja auf der anderen Seite auch die Diskussion oder das Thema selbstbestimmt assistierter Suizid. Ja, also das darf keine Alternative sein. Also ich darf nicht das Thema Suizid referieren, nur weil ich so nicht leben will. Ja, das ist ein ganz anderes Thema. Aber Leben im Alter muss einfach so würdevoll wie möglich sein. Und es ist es leider nicht. Es ist auch nicht bezahlbar.
Ja, genau. Aber wenn man ehrlich ist, also wenn man so demografische Entwicklung anschaut und so weiter, die Leute werden immer älter, es sind immer weniger Menschen im Erwerbsalter, die sich dann da kümmern können. Das heißt, die Perspektiven sind eigentlich nicht optimistisch, oder? Kann man das so sagen?
Das ist richtig. Mhm. Das ist richtig. Und es ist bitter. Das wissen aber auch die alten Menschen, die zu uns kommen. Die thematisieren das auch. Und diejenige, die jetzt mit 97 noch eine halbe Stunde sich hierher bewegt, um den Gymnastikkurs zu machen, die sagt ganz klar, ich habe die Alternative, entweder ich mache das oder ich kann dann bald nicht mehr aus meiner Wohnung raus. Ja? Oder liegt dann irgendwo in einem Pflegeheimzimmer und ob mir das so gut gefällt, ja, das weiß ich nicht. Also diese große Disziplin, die aufbringen müssen und die Härte auch gegenüber sich selber, das ist schon beachtlich. Und das muss man einfach in der Bevölkerung thematisieren und auch ansprechen, weil jeder von uns wird alt. Also es wird auch deswegen Lobbyarbeit, also es gibt auch Jüngere, also die so kurz vorm Renteneintritt sind, die sich jetzt dafür interessieren, die jetzt zu einem Gespräch kommen, wie kann ich gut altern, weil sie auch diese Horrorsendungen aus den Medien kennen, aus dem Fernsehen. Und es für sich nicht möchten, ja. Also ich finde, ja, aber es ist halt eine Grundsatzfrage, wie ist eine humane Gesellschaft? Um wen kümmert man sich? Also die Kinder, die sind auch noch nicht in der Leistungsgesellschaft aktiv, aber die erzieht man ja da hinein und hofft, dass das dann funktioniert. Und die Alten, ja, die sind dann aus der Leistungsgesellschaft heraus, aber können unentgeltlich oder nicht, das ist nicht mit Geld zu bezahlen, was die an Wissen und Erfahrung den jüngeren Generationen weitergeben können. Und dafür ein Bewusstsein zu schaffen, ist eigentlich nur durch ein Miteinander. Mhm. Also wir versuchen dann schon auch so Kontakte zu Schulen, zum Gymnasium, zum Luisengymnasium zu schaffen oder zu verschiedenen Schulen hatten wir schon Kontakte. Aber das ist im Moment auch schwierig, weil die alle auch so eng getaktet sind von ihrem Stundenplan, dass da gar nicht mehr so viele Freiräume da sind.
Für solche Begegnungen Projekte, Zusammenarbeit, okay.
Aber es wäre einfach wichtig, wir müssen einfach wissen, jeder von uns wird in die Situation kommen, es sei denn, er stirbt jetzt früher.
Früher, genau. Du hast es mit dem Sterben schon angedeutet, mit dem, also wenn es vielleicht auch darum geht, was ja auch eine bedrückende Vorstellung ist, zu sagen, okay, weil ich eben bestimmte Einschränkungen oder weil ich mein Leben nicht mehr so organisieren kann, aber vielleicht auch, weil die Ressourcen dafür fehlen, wähle ich vielleicht das Alternative in assistierten Suizid. Aber ich habe mich auch gefragt jetzt in der Vorbereitung, weil ja klar ist, wenn man mit älteren Menschen arbeitet, naja, die werden halt nicht jünger. Also das heißt, welche Rolle spielt denn das Umgehen mit Sterben und Tod jetzt für eure BesucherInnen, KlientInnen, aber für euch auch als Team? Also welchen Stellenwert hat das Thema Sterben und Tod in der ASZ-Arbeit und wie geht ihr damit um?
Ja, also hier im ASZ war das eine ganze Zeit lang überhaupt gar kein Thema, weil es eben 2009 eröffnet wurde, die Menschen waren alle noch relativ jung und fit oder nicht vom Alter her zu jung, aber die waren einfach noch fit, sodass das Sterben hier im ASZ eigentlich eher selten war. Jetzt in den letzten Jahren häuft sich das. Da gibt es einfach viele, die dann gegangen sind. Und von daher ist es schon ein Thema. Also wir haben jährlich auch so eine Abschiedsveranstaltung. Also wir hängen das dann auch aus oder informieren dann auch die Menschen, die zu uns kommen. Wir thematisieren das schon und haben einmal im Jahr dann eine Veranstaltung, wo wir an die denken, die verstorben sind. Oder begleiten dann auch zu Beerdigungen, gehen wir mit, wenn wir da einen engeren Kontakt hatten. Aber das erfordert natürlich auch eine persönliche Reife, das dann mit jemandem zu besprechen. Und die Menschen, die zu uns kommen, die spüren schon, wem vom Team können sie das als Thema zumuten und wem nicht. Also die erspüren sich das dann einfach, ja. Wo ist das denn möglich? Aber das ist natürlich Leben und Sterben, es ist schon ein wichtiges Thema. Wie sterbe ich? Oder ja. Natürlich, wir haben dann auch natürlich Veranstaltungen zu Hospizdiensten, Palliativdiensten, das alles. Aber dieser ganze Prozess, sich auch gut von verschiedenen gut zu verabschieden. Oder viele Menschen, die haben ja dann auch noch so Konflikte, die sie lebenslang mit sich rumgeschleppt haben. Und
die sie dann vielleicht auch noch abschließen wollen quasi.
Die wollen sie abschließen oder nochmal aussprechen oder nochmal, selbst wenn es jetzt mit der konflikthaften Person nicht möglich ist, dann mit jemandem, mit dem sie das dann besprechen können. Oder ich habe jetzt auch ein paar Jahre so einen Literaturkreis gemacht. Da könnte man auch fragen, was hat jetzt ein Literaturkreis im ASZ unbedingt zu suchen? Aber die Bücher, die wir gelesen haben, die hatten dann immer einen Bezug zu sich selber. Und je enger sich die Gruppe kannte, desto mehr Persönliches wurde dann berichtet. Und da spielt ja natürlich, in der Literatur ist ja, sind ja eigentlich die Grundthemen erfasst, Liebe, Sterben, Tod, Geburt und ja, das ist da alles mit drin. Und da kommen dann diese persönlichen Fragen schon zum Tragen. Und das schätzen dann die Leute schon sehr, wenn sie das dann miteinander besprechen können, weil sie merken schon, jemand, der ihnen näher ist vom Alter, der hat einfach ein größeres Verständnis dafür. Mhm. Klar. Ja. Aber wir sind auf der anderen Seite schon auch froh. Wir haben es als Team uns auch schon überlegt, wenn wir jetzt in einem Pflegeheim arbeiten würden, da ist es ja noch sehr viel präsenter. Also da erzählen ja jetzt die Pflegekräfte, die dort tätig sind, weil die Menschen ja immer hochaltriger einen Pflegeplatz in Anspruch nehmen, wenn sie 4 Wochen im Urlaub waren. Und zurückkommen, sind schon aus ihrer Station so und so viele verstorben. Mhm. Also so
ist es nicht,
haben wir quasi. Das ja längst nicht. Nein, nein.
Okay, aber es ist auf jeden Fall was euch beschäftigt und eure Zielgruppe natürlich.
Ja, ja. Und halt diesen langen Prozess, dann teilweise auch diese Entwicklung. Also es gibt ja wenige, die einfach so plötzlich sterben, sondern die dann einfach auch hinfällig pflegebedürftig werden und wo es dann einfach ein längerer Prozess ist.
Du hast ja vorhin auch erzählt, wie ihr euch im Stadtteil vernetzt. Und ich habe mich auch gefragt, weil es ist halt in dem Fall eben die Betriebsträgerschaft beim Roten Kreuz. Mhm. Also wie viel Vernetzung gibt es denn zu anderen Angeboten oder Diensten vom Roten Kreuz?
Mhm. Ja, da haben wir schon gute Kontakte. Wir haben Kontakte zum Hausnotruf zum Beispiel. Da haben wir immer Veranstaltungen oder vermitteln dann auch bei Besuchern, wo wir denken, es ist ein bisschen schwierig, der weiß nicht so richtig, was er will, dann können wir das eben mit dem Kollegen vom Hausnotruf vorbesprechen. Das ist auf jeden Fall ganz hilfreich und funktioniert dann auch sehr gut. Oder Essen auf Rädern, da haben wir Kontakte zur Beratungsstelle natürlich. Und ja, sonst hätten wir auch noch zu Kindereinrichtungen, aber das ist jetzt hier im Stadtteil nicht so der Fall, aber ja.
Okay, das heißt, ihr nutzt schon auch diese Ressource quasi, wenn das eben sinnvoll ist.
Ja,
okay.
Ja, oder dann natürlich auch diese fünfte Gemeinschaft, die Frau Markmüller.
Genau, Wohlfahrt und Sozialarbeit.
Wohlfahrt und Sozialarbeit, die macht ja da, ist ja auch da sehr aktiv und unterstützt uns. Oder wir nutzen natürlich auch die Servicestelle Ehrenamt. Wir bekommen von der Servicestelle Ehrenamt auch eine ganze Menge Ehrenamtliche zugeteilt oder zugewiesen oder angeboten oder können da auch anfragen, wenn wir für einen bestimmten Bereich jemanden suchen. Das klappt sehr gut.
Okay. Du hast schon vorher ein bisschen über eure Motivation auch gesprochen. Ich habe mich so auch noch gefragt, wie spannend ist es denn, dieses ASZ-Konzept einfach jetzt halt für diesen Stadtteil und mit dem Team und mit den Möglichkeiten, die es hier gibt. Also für mich, ich habe so das Bild von so einem Möglichkeitenraum. So, wie spannend ist es, das so, also allein schon dieses ganze Programm zu kuratieren und zu gucken und welche Bedürfnisse gibt es da? Und ich würde dich jetzt auch so einschätzen, dass du ganz oft so sagst, na ja, das wäre auch nochmal interessant, in die Richtung müssen wir mal gehen. Also wie, oder was ist da vielleicht dein Ziel und dein Antrieb? Wie spannend ist sowas?
Das ist so bereichernd und vielfältig. Und wenn man da irgendwo anfängt, weil es ist ja wie so ein Schneeballsystem. Also es exponentielles Wachstum, weil man fängt mit einem Thema an und da ergibt sich das und da ergibt sich das und da ergibt sich das. Also ich hätte noch so viele Ideen, was man hier machen kann. Ja, also man kann sich auch mit, wir hatten jetzt eine Fortbildung, da waren auch verschiedene Vertreter von der Uni. Also die könnte man auch noch viel mehr hier einbinden mit ihren Fachbereichen und also ja.
Also langweilig wird's nicht.
Also es ist ein Ideenfeuerwerk, was sich da entwickeln kann. Und es wird dann immer mehr und es führt dann auch zu so einer Begeisterung. Und es befruchtet uns dann gegenseitig. Also die auch gerade bei den Einteilungen von den Unterstützungsdiensten im ASZ fragen wir natürlich auch. Also wir haben auch immer einen Veranstaltungspunkt, wo wir das Programm vorstellen. Und da werden ja dann auch immer Ideen generiert und die Leute haben ja auch ganz viele Ideen. Und ja, dann entwickelt sich das einfach. Ja.
Es bleibt auf jeden Fall nicht stehen.
Nee, das ist nie langweilig.
Das Münchner Rote Kreuz betreibt aktuell 7 von den 33 Alten- und Servicezentren. Du hast auch schon beschrieben, dass diese Vielfalt der Betriebsträger auch irgendwie einen Stellenwert hat, damit das auch für die Menschen, die das besuchen wollen, vielleicht auch sich ihre Vorliebe daraus suchen können. Aber wie wichtig ist denn das, wer so ein Alten- und Servicezentrum betreibt und vielleicht auch ganz konkret, er macht seinen Unterschied, wenn wir als Rotes Kreuz so ein Alten- und Servicezentrum betreiben?
Also das Rote Kreuz kann da sehr viel Positives mit einbringen in so ein Alten- und Servicezentrum. Also ich denke gerade auch aus diesem ganzen Gesundheitsbereich kann man viel machen. Aber was für mich eigentlich persönlich eine Rolle spielt, auch beim Roten Kreuz arbeiten zu dürfen. Ich habe mir das ja auch ausgesucht. Und ich habe ja ganz zu Anfang gesagt, als ich da als Kind mit meiner Sammelbüchse unterwegs war, habe ich mich schon auch damals sehr mit dem Henri Dunant befasst und fand das, auch als Jugendliche, fand ich das beeindruckend. Also es hat mich auch so geprägt, wie jemand so ein Engagement mitbringt. Das hat mich begeistert, ja. Das sind dann auch so Ausnahmemenschen, die sowas machen, die dann dieses Rote Kreuz gegründet haben. Es entwickelt sich manchmal ja auch sehr gut und manchmal eher nicht so gut. Und der Henri Dunant hatte ja auch dann seine Schwierigkeiten, weil er finanziell nicht so kaufmännisch fit war und seine Kritiker. Aber trotzdem ist die Idee des Roten Kreuzes und da diese Grundsätze, die das Rote Kreuz hat, ja auch sehr nah dran an dem, was ich mir als humanistisches Menschenbild vorstelle.
Also klar, es geht halt immer irgendwie um den Menschen und seine Bedürfnisse irgendwie. Aber wenn ich jetzt hier schaue, also in dem Programm steht jetzt von Dunant oder von irgendwelchen Rotkreuz-spezifischen Themen steht jetzt erstmal nichts. Also wie weit beeinflusst euch das vielleicht auch als Team? Spielt das irgendeine Rolle oder du hast schon gesagt, das war für dich schon eine Entscheidung, aber jetzt auch deine Kolleginnen und Kollegen, ist es das so, dass das denen bewusst ist oder wichtig ist, dass sie beim Roten Kreuz arbeiten oder ist es eigentlich eher die Arbeit für diese Zielgruppe und für die Menschen und wer der Träger ist, erstmal wurscht?
Also man muss jetzt halt ganz ehrlich sagen, jetzt im Moment weicht sich das ein bisschen auf, aber vor ein paar Jahren war es eben für alle Kollegen, die nicht in der Kirche sind, wichtig, einen Arbeitsplatz zu finden, der kein kirchlicher Träger ist. Und der Caritasverband und die Diakonie, die bieten einfach viele Arbeitsplätze. Und Menschen, die nicht in der Kirche waren, die konnten da im sozialen Bereich die wurden da nicht akzeptiert als Arbeitnehmer.
Weil das quasi Tendenzbetriebe sind, die das ein Stück voraussetzen.
Ja,
okay.
Also die waren da schon mal ausgeschlossen. Deswegen blieben dann für Menschen, die nicht in der Kirche sind, nicht mehr so viele Arbeitgeber übrig. Einer davon ist das Rote Kreuz, die AWO zum Beispiel noch und ja, Vereine. Aber das Gros an Arbeitsplätzen oder die Stadt, aber das Gros an Arbeitsplätzen ist natürlich die Kirche.
Mhm. Okay, also eher so eine Art
Ausweg.
Ja, oder Abgrenzung vielleicht auch.
Ja,
oder,
genau. Ja. Also von daher finde ich dann schon auch die Idee des Henri Dunant, dann den Mitarbeitern so bewusst zu machen, das finde ich schon ein wichtiges Ziel. Wer ist überhaupt der Ursprung des Roten Kreuzes? Oder jetzt, ich weiß nicht, fällt mir jetzt der Name nicht ein, die Dame vom Internationalen Roten Kreuz, das ist ja auch so eine ganz beeindruckende Frau.
Die, meinst du die Präsidentin?
Mhm.
Spoljaric Egger heißt mit Nachnamen und wahrscheinlich Miljana mit Vornamen oder
ja.
So, aber ja, genau.
Mhm. Ja, da habe ich meine Sendung in den Sternstunden zur Philosophie von ihr gesehen und das fand ich dann sehr beeindruckend. Und da denke ich, das sollte wirklich jeder Rotkreuz-Mitarbeiter kennen. Ja.
Genau, also bei der Gelegenheit kann man ja gleich mal Werbung machen fürs Rotkreuz-Einführungsseminar, was laufend stattfindet und was natürlich allen beruflichen und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen offen steht und die können sich dann da natürlich auch beliebig tief beschäftigen und sich ihre Identifikation mit der Organisation stärken und vielleicht auch überlegen, was das für ihre Arbeit dann bewirken könnte. Ich hatte immer so ein Stück den Eindruck, dass du sehr stark brennst für dieses ASZ-Konzept, also das auch ja immer wieder auch bei anderen Veranstaltungen oder auch überörtlich erklärt hast und so weiter. Also einmal die Frage, stimmt denn dieser Eindruck? Und dann auch die Frage, wie kam es dazu oder vielleicht auch, welche Rolle spielst du jetzt auch konzeptionell bei den ASZs insgesamt und wie kam es dazu? Also hast du da einen besonderen Bezug oder ist es halt nur, weil du jetzt halt eins leitest und jetzt auch vielleicht eine sehr engagierte Person bist oder so, aber da hast du einen besonderen Bezug dazu? Ist dir das wichtig?
Also mir ist es in meiner Arbeit immer wichtig, da konzeptionell mitarbeiten zu können. Weil gerade in der Sozialarbeit, sonst hätte ich mir irgendwie einen anderen Beruf ausgesucht, aber in der Sozialarbeit gibt es schon noch viele Möglichkeiten, damit zu arbeiten. Und wir arbeiten ja auch mit Menschen, die völlig unterschiedlich sind. Und ja, das finde ich einfach total spannend. Und da ist ja auch Bewegung. Und wenn man sich da engagieren will oder konzeptionell mitarbeiten will, dann kann man das. Und so wie Menschen in ihrer Entwicklung in Bewegung sind, so muss ja auch eine Konzeption in Bewegung sein. Also sonst passt es ja irgendwie nicht zusammen. Ja.
Aber das heißt, du hast dich schon immer wieder aktiv wirklich auch in die Überarbeitung der Konzeption eingebracht.
Ja, ja.
Schon trägt mit deine Handschrift.
Ja, eigentlich. Also ich finde auch zum Beispiel, wenn jemand ein ASZ leitet, finde ich das Wichtigste an so einer Leitungsfunktion die inhaltliche und konzeptionelle Arbeit. Also ich finde es auch wichtig, schöne Ordner zu haben, aber das ist jetzt nicht die Priorität, ja.
Welche Rolle nimmt denn dieses Alten- und Servicezentrum in deiner Erwerbsbiografie ein?
Ja, also ich habe, das ist vielleicht auch nochmal ganz witzig. Ich habe ja früher, also ich habe ja mit Kindern angefangen und habe dann in der Beratung gearbeitet, in der behördlichen Bezirkssozialarbeit, also bei der Stadt Stuttgart war das damals, und habe dann in der Familienbildungsstätte gearbeitet, aber auch so nebenberuflich als Dozentin, weil ich dann meine Kinder erzogen habe oder eben auch als Mutter zu Hause war und dann gedacht habe, ja, jetzt könnte ich doch irgendwie wieder mal in der Sozialarbeit einsteigen. Und während ich aber in der Familienbildungsstätte gearbeitet habe, hatte ich auch mal so einen Gymnastikkurs besucht und da traf ich eine Teilnehmerin, die Mitarbeiterin eines ASZ war. Und die hat mir damals erzählt, da wusste ich überhaupt nicht, was ein ASZ ist. Dann habe ich die gefragt, was ist denn ein ASZ? Dann hat die mir das erklärt. Und so wie die mir das erklärt hat, das fand ich dann irgendwie schon besonders. Also sie hat mir erklärt, es ist so ein Treffpunkt für alte Menschen, die dann da hinkommen können. Und wenn sie zum Beispiel irgendwie eine Kopie machen wollen, dann können sie das da am Kopierer sich machen lassen. Und die können dann auch irgendwie eine Beratung kriegen. Und da habe ich gedacht, also wenn ich jetzt alt wäre und würde eine Kopie wollen, dann würde ich halt in den Copyshop gehen.
Ja, ne?
Und wenn ich jetzt alt bin, dann will ich mich doch nicht nur mit lauter Alten da irgendwie treffen. Also das habe ich irgendwie überhaupt nicht verstanden. Und als ich dann das hier ausprobiert habe, also ich habe hier angefangen als Krankheitsvertretung und habe gedacht, jetzt gucke ich halt mal, ob mir das überhaupt gefällt. Und da dachte ich auch schon, es ist alles irgendwie so ein bisschen entschleunigt. Auch die Kollegen kamen mir so ein bisschen entschleunigt vor. Weil wenn man so mit aus dem Leben mit Kindern kommt, da geht immer alles viel schneller. Dann dachte ich, meine Güte, jetzt mach doch mal. Man muss da einfach so reinwachsen. Also jetzt ist ja zum Beispiel dieser Bürgertreff in Bogenhausen, der wird ja vielmehr noch als generationsübergreifender Treff ist der konzipiert. Das ist aber auch dem geschuldet, dass man jetzt nicht mehr so viel Platz hat und mehrere Einrichtungen in eine integriert. Also das ist nicht nur dieser positive Effekt, wir sind jetzt alle beieinander, sondern jeder hat jetzt halt auch ein bisschen weniger Platz und man macht das jetzt gemeinsam. So zu Beginn meiner Berufstätigkeit fand ich das befremdlich, alten Servicezentren, auch diesen Begriff fand ich komisch, dass da nur Alte unter Alten sein sollen. Aber jetzt, man muss da irgendwie reinwachsen. Jetzt finde ich erstens diesen Begriff total passend, weil man ist definitiv alt. Das kann man auch nicht wegdiskutieren. Und es ist so, dass es auch kein Makel ist, alt zu sein, weil ein alter Wein ist ja auch was Gutes. Mhm. Ein alter Stiefel ist irgendwie kaputt, aber man muss einfach auch mit dieser Realität umgehen, dass man dann im Alter zwar reift, aber auch irgendwelche Einschränkungen haben kann. Und deswegen passt es. Und dass man Service kriegt, ist vielleicht auch an die Adresse der Mitarbeitenden gerichtet. Und
also was so wichtig, die Erwartung ist oder die Haltung.
Dass da auch ein Service zu erwarten ist von den Hauptamtlichen. Und dass alte Menschen aber auch ganz spezifische Themen haben. Das wurde mir auch erst so im Laufe der Jahre so bewusst, die auch ihren Raum brauchen und ihren Raum brauchen, aufmerksam brauchen und Platz brauchen, um sich da auszutauschen. Und das ist in so einem ganz generationsübergreifenden Haus, also es gibt ja in vielen Städten so Bürgertreffs, da werden dann diese Themen schon eher so ein bisschen an den Rand gedrängt oder alte Menschen halt nur Kaffee trinken und das wird ihnen ja nicht gerecht, ja. Die sind ja trotzdem noch erwachsen und haben ihr ganzes Wissen und ihr ganzes Sein, bringen die ja mit. Mhm. Und sind nicht nur irgendwie alte Omas, die man jetzt da irgendwie an den Kaffeetisch setzen kann. Und das ist so ein Prozess, wo man reinwachsen muss.
Ja, genau. Ich glaube, was ganz wichtig ist, weil du gerade gesagt hast, so, ja, ein Service, die kriegen einen Service und so, aber ich glaube, es ist schon deutlich geworden aus dem, was du alles erzählt hast vorhin, dass natürlich nicht nur Service ist im Sinne von, hier bin ich und gib mir meine Dienstleistung, sondern das ist ja auch viel mit Begegnung, mit Mitgestaltung, mit eigenem Engagement, mit auch Nutzen der Talente und so weiter ist. Mhm. Aber ja, es gibt auch Service im Sinne von Beratung, Vermittlung, ja. Was auch immer. Genau. Mhm, oder Mittagstisch.
Mhm, ja, genau. Also nicht diese Haltung, ich komme da als Kunde und ihr müsst jetzt mir
springen.
Hier dann, genau, ihr müsst da jetzt springen und Kopfstände machen, was ich jetzt alles will und ich bin der Kunde und zahle oder so. Nee, das ist nicht, das soll schon ein Miteinander sein. Mhm. Das ist ganz wichtig, ja.
Ich habe noch eine persönliche Frage. Man kann es eigentlich kaum glauben, aber man sagt, du gehst demnächst in Ruhestand. Und ich habe mich gefragt, ob du aus dem, was du hier jetzt erlebt hast beruflich, ob du da irgendwas mitnimmst für, sag mal, deinen eigenen nächsten Lebensabschnitt oder dein eigenes Altern. Irgendwas, wo du sagst, das habe ich da gelernt oder das nehme ich auf jeden Fall mit. Mhm.
Ja, also ich bin ja schon in Rente. Ich bin schon 2 Jahre in Rente und wollte noch ein Jahr verlängern, was ja leider nicht mir ermöglicht wurde. Also was ich mitnehme, ist, dass man auf jeden Fall viel Disziplin braucht im Alter, dass man seine Struktur braucht, dass man aktiv im Leben bleibt. Was ich auch mitnehme, das ist dann auch so ein Stück Humor, dass man, es gibt viele Ältere, die sagen, das Beste am Alter ist, man kann sagen, was man möchte. Man hat keinen Chef mehr, der dann an einem rummäkelt. Man kann wirklich frei seine Meinung äußern. und kann sagen, so, dazu stehe ich, dass man hat da keine Nachteile mehr zu erwarten. Das finde ich schon mal einen großen Vorteil. Ja, das, ja. Ansonsten ist es ja so, dass wir auch viele, wir haben eine ganze Menge an Besuchern, die auch noch berufstätig sind. Entweder weil sie das von finanziell müssen oder weil sie das einfach noch irgendwie möchten.
Was habe ich vergessen, wenn wir heute über das Alten- und Servicezentrum und das Konzept und euer spezielles Angebot in der Maxvorstadt sprechen, worüber wir auf jeden Fall gesprochen haben müssen, bevor wir heute auseinandergehen?
Also was noch ganz wichtig ist in der Maxvorstadt, dass wir auch viele ältere, also gerade bei den Hochaltrigen, die können sich noch gut an die Nazi-Zeit erinnern, als Kind oder dann auch nach dem Krieg. Und die hier leben, werden ja sowieso immer an die Stätten des Dritten Reiches erinnert. Also wir haben ja hier die Musikhochschule, diesen Hitlerbau, wo noch Hitlers Badewanne unten in dem Bunker steht. Oder wir hatten ja hier, haben ja auch hier am Königsplatz jährlich diese Bücherverbrennung und sind da immer konfrontiert mit diesem, das ist ja der Ort der Bewegung. Die Menschen haben das ja auch noch mitgekriegt, als in den 70er Jahren diese Granitsteine vom Königsplatz da abgeräumt wurden und eine Wiese angesät wurde. Also es war ja früher anders, da waren ja richtig diese Aufmärsche am Königsplatz und das haben die alle noch irgendwie in Erinnerung. Es gibt auch, wir hatten auch mit dem Luisengymnasium so eine Veranstaltung zusammen, wo die mal nachgeforscht haben, wie viele jüdische Kinder dann auch in die Psychiatrie gebracht wurden. Also das ist irgendwie immer noch ein Thema. Deswegen, wir hatten vor ein paar Jahren auch gemeinsam mit dem Bezirksausschuss so eine Veranstaltung. Da wurden weiße Koffer im Stadtteil verteilt. Zum Zeichen, überall wo diese weißen Koffer standen, haben Juden gewohnt, die dann irgendwie abtransportiert wurden. Und das war sehr beeindruckend. Deswegen ist es für die Menschen, die hier wohnen, ganz wichtig, Demokratie, ein Demokratieverständnis. Also die sind auch vom politischen Hintergrund nicht rechts abdriftend. Also das wäre eher mal eine totale Ausnahme. Was wir dann auch besprechen würden. Also jeder soll sagen können, was er will, aber Demokratieverständnis ist ihnen ganz wichtig. Und ja, auch so, ja, das ist ja schon auch ein politisches Verständnis, in welche Richtung wollen wir gehen. Die wollen sich eben auch zu Wort melden und ernst genommen werden. Also auch jetzt, wenn sie ihre Meinung äußern, erwarten Sie eigentlich auch schon eine Rückmeldung? Ja, erwarten Sie schon auch, dass Sie ernst genommen werden und nicht irgendwie ins Leere laufen?
Mhm. Aber das heißt, ihr würdet sagen, ihr habt jetzt in dem Stadtteil auch nochmal einen besonderen Bezug zum Nationalsozialismus, ja, auch über die Orte, ja, und über die historischen Ereignisse, die es halt hier,
ja, ja,
im,
genau,
Umkreis gab.
Ja, ja. Okay. Genau, deswegen in interessieren sich die Leute auch dafür, mhm, ja, oder auch fürs Klima ist auch ein Thema, mhm, bei vielen. Also es gibt natürlich eine Mischung, aber das ist schon grundsätzlich einfach wichtig, ja. Und deswegen auch das Alter, also deswegen auch Lobbyarbeit für alte Menschen, ja.
Mhm. Was war dein schönstes Erlebnis im Roten Kreuz?
Im Kreisverband mit dem Roten Kreuz.
Vermutlich irgendwie verbunden mit deiner Arbeit, aber ich weiß es nicht. Also das ist eine Frage, die wir allen GästInnen stellen. Mhm, und,
mhm. Genau. Mhm. Also meine beste Erfahrung im Roten Kreuz war jetzt ganz persönlich das Engagement von der Frau Iwako, dass die eigentlich immer ein offenes Ohr hatte, obwohl sie ganz viel zu tun hat. Und das schätze ich sehr. Also die hat ja auch sehr viel gearbeitet und konnte trotzdem das Wichtige vom Unwichtigen unterscheiden und wusste ganz genau, wo sie eingreifen muss und hat ihre Führungsaufgabe auch so gestaltet, dass sie das alles im Überblick hatte, aber viel Freiraum gewährt hat.
Genau, also vielleicht zur Einordnung, das ist eine frühere stellvertretende Geschäftsführerin vom Münchner Roten Kreuz, die auch zugleich die Bereichsleitung für diese sozialen Aufgaben hatte. Und mit der Marion habe ich gesprochen im Rahmen vom Willkommenstag 2024 und die Folge mit ihr ist erschienen im Oktober 2024. Also für alle, die das nachhören wollen, verlinkt man das natürlich in den Shownotes.
Ja, und noch eine schöne Erfahrung war beim Roten Kreuz der erste ehrenamtliche, das erste ehrenamtliche Treffen von Frau Wagmüller engagiert. Die hat es ja auch sehr, also bei ihr spürt man ja auch so ihr persönliches Engagement mit sehr viel Liebe gemacht. Und auch, wie sie dann berichtet, wie sie da reingewachsen ist ins Rote Kreuz vom Jugendrotkreuz und jetzt, oder dieses Jugendrotkreuz da auch in Oberhaching betreut und jetzt eben diese fünfte Gemeinschaft und so richtig mit Herzblut und Engagement dabei zu sein, ohne dann immer ganz genau auf die Uhr zu gucken.
Sehr schön. Und letzte Frage, wenn wir das auch an alle GästInnen, welchen Tipp hast du für Menschen, die neu ins Rote Kreuz kommen? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das hätte ich auch gern gewusst am ersten Tag oder so? Also was würdest du neuen RotkreuzlerInnen empfehlen?
Neuen Rotkreuzler würde ich empfehlen, sich da wirklich gut umzuschauen im Roten Kreuz, was es da alles gibt, weil das ist so vielfältig und reich. Also neben diesem Rettungsdienst, die Hundestaffel und auch zu gucken, was gibt es denn da alles und was sind es für interessante Leute, die dort arbeiten. Weil das macht das Rote Kreuz auch noch aus, dass da ja unterschiedliche Berufsgruppen sind. Das ist ja jetzt nicht so, jetzt bei uns nur diese sozialen, sondern da gibt es ja dann noch ganz unterschiedliche. Und das ist ja auch spannend und bereichernd. Ja, auch diesen Tag, Willkommenstag, finde ich, da würde ich auf jeden Fall teilnehmen, weil das auch mit den vielen Ständen diese ganze Vielfalt widerspiegelt. Das ist sehr schön.
Also, dass man da auch selber einen Überblick hat und vielleicht auch guckt, wo sind meine Vorlieben oder Interessen. Ja, dann sage ich ganz herzlichen Dank für das Gespräch und dass du dir die Zeit heute genommen hast. Ja. Und für den bevorstehenden neuen Lebensabschnitt natürlich alles, alles Gute.
Dankeschön. Ja.
So, und das war's schon wieder. Informationen und weiterführende Links zu dieser Folge, aber auch zum gesamten Podcast und den bisherigen Gästinnen findet ihr auf der Webseite unter siebengutegründe.de. Das könnt ihr mit der Zahl am Anfang schreiben oder auch mit dem Wort siebengutegründe.de. Ansonsten freuen wir uns immer über eure Ideen, Beiträge, Kommentare und Kritik zu diesem Podcast. Schreibt uns einfach eine Mail an siebengutegründe@insohr.de. Bis zum nächsten Mal.
Eine Produktion von Ins Ohr.